Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Ich sitze in Dresden-Rossendorf. In Dresden-Rossendorf gibt es das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf gibt es das Institut für Strahlenphysik und dessen Direktor sitzt mir gegenüber. Guten Tag, Ulrich Schramm.
Ja, guten Tag, freut mich.
Wo fängt man an, wenn man Strahlenphysik erklären will?
Strahlenphysik ist zunächst mal ein ganz weiter Begriff, der das Institut im Wesentlichen historisch umfasst.
Oh.
Weil Strahlenphysik kann alles sein. Strahlenphysik können die Strahlen von optischen Lasern sein, das können Strahlen in der Kernphysik sein, radioaktive Strahlen. Es können aber auch die Strahlen von Beschleunigern sein. Es können sogenannte Sekundärstrahlen sein, die wir mit Beschleunigern erzeugen.
Also Zeug, das zufällig rauskommt? Oder?
Na, zufällig nicht, schon gewünscht. So ähnlich wie bei einer Synchrotronstrahlungsquelle zum Beispiel eben Synchrotronstrahlung durch einen Elektronenbeschleuniger erzeugt wird. Also es ist ein weites Spektrum. Es ist eigentlich alles, was irgendwo Lichtstrahlung, Teilchenstrahlung umfasst. Und das ist, wie gesagt, historisch gewachsen, weil einige dieser Geräte bei uns betrieben werden, in diese Richtung auch geforscht wird und das ist der einzige Überbegriff, der uns eingefallen ist, der alles umfasst.
Verstehe. Sag ich mal. Welche Strahlen interessieren Sie denn besonders hier in Dresden?
Ja, da muss ich gleich mehrere Antworten drauf geben. Also was mich am meisten interessiert, ist die Strahlung, die von den Hochleistungslasern ausgeht, die wir hier entwickeln. Nicht nur entwickeln, auch anwenden, um damit eben Materie zu bearbeiten, um damit wieder sekundäre Strahlen zu erzeugen. Und dann haben wir aber darüber hinaus hier eben auch noch Strahlung, die wir mit Großgeräten erzeugen. Wir betreiben hier einen großen supraleitenden Elektronenbeschleuniger, ELBE genannt. Mhm. Das ist eins der typischen an Helmholtz-Instituten betriebenen Nutzergeräte. Also ein Nutzergerät ist ein Gerät, das wir betreiben, an dem wir gewisse Strahlungsarten zur Verfügung stellen. Und zur Verfügung stellen heißt, dass sich Gruppen von Universitäten aus anderen Forschungsinstitutionen hier um Zeiten bewerben können, in denen sie die Anlage nutzen können für ihre spezifische Forschung. Das können dann Themen sein, mit denen wir einen Überlapp haben. Dann arbeiten wir gerne mit. Das können aber auch Themen sein, mit denen wir nichts zu tun haben. Dann stellen wir einfach die Anlage und die entsprechende
die Unterstützung sagen dann, zur Verfügung. Schmeiß hier mal Elektronen
genau,
raus von
so,
der Güte.
So in etwa, genau. Die wählen Parameter aus quasi, sagen wir mal, Listen, die es gibt, suchen sich was aus. Wir stellen das Personal, das ihnen die Anlage betreibt. Wir stellen auch natürlich Beratung, Information, was man machen kann. Und auf die Art und Weise hoffen wir, die Nutzer glücklich und zufrieden zu machen. Und unterstützen in der Art eben die Universitäten und andere Bereiche mit Großforschungsinfrastruktur.
Wenn Sie sagen, die bewerben sich, das heißt, die Plätze sind begrenzt. Wie viel mehr Bewerber haben Sie als?
Das streut, sagen wir mal, zeitlich, aber auch je nach Interesse an den verschiedenen Quellen. Es muss schon so sein und es ist auch immer so, dass die Anlagen natürlich überbucht sind. Also es gibt immer deutlich mehr Bewerber, als es Plätze gibt. Am Ende gibt man sich dann Mühe, sagen wir mal, doch möglichst viele von denen auch unterzubringen, indem man versucht, Sachen zusammenzulegen, vielleicht mal Gruppen zu kombinieren, die was Ähnliches nutzen oder auch einfach die Zeiten ein bisschen kürzer gestaltet als die gewünscht wurden, sodass man die Leute dann eben unterbringen kann. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, dass eine Gruppe hierher kommt, die baut ein Experiment auf, meistens mit Infrastruktur, mit Geräten, mit Spezialequipment, mit Spezialdetektoren oder
Proben, die sie mitbringen.
Dann. Genau. Die nutzen Anlagen, die hier sind. Sie nutzen aber eben auch die speziellen Dinge, die sie mitbringen wollen. Das wird nachher gemeinsam dann irgendwo implementiert. Mhm. Das dauert ein paar Tage und in der Vorbereitungszeit nutzen andere Leute die Maschine. Und wenn das dann fertig ist, muss allerdings gut geplant sein, weil das mit 6 Monaten Vorlauf geplant wird, tagesaktuell, dann kriegen diese Gruppen eben 1, 2, 3, manchmal auch 4 Tage die Maschine zur Verfügung gestellt, experimentieren in der Zeit. Während dieser Zeit bereitet der Nächste sein Experiment vor. Das geht parallel an verschiedenen Messplätzen, die voneinander abgeschirmt in dem Gebäude sind. Ja, und so läuft das eben durch. Also es ist immer einer am Arbeiten, einer am Experimentieren und ein paar andere sind am Vorbereiten. Und wenn man das richtig taktet, dann kriegt man im Schnitt alle 1, 2, 3 Tage, je nach Aufwand, eine Gruppe durch die Anlage.
Wenn Sie jetzt da mehrere Gruppen haben und Sie überlappen die Dinge, die forschen wollen, das heißt ja, Sie müssen auch jeglichen Sachverstand hier konzentriert haben, oder nicht? Also wir können ja schlecht sagen, so, guckt mal hier, was die anderen machen, könnt ihr damit was anfangen?
Ja, im Wesentlichen stimmt das, aber es stimmt natürlich nicht bis ins tiefste Detail. Ja. Also ich meine, es gibt immer Generalisten, wir nennen diese Leute Beamline Scientist, also sozusagen der Wissenschaftler, der an dem Strahlrohr, an dem Messplatz verantwortlich ist. Es sind bei uns mehrere unterschiedliche Messplätze mit unterschiedlichem Fokus, parallel im Betrieb, und für jeden gibt es ein oder zwei Verantwortliche, die an dem Gerät selber ihre eigene Forschung betreiben, also insofern, sagen wir mal, auch Spezialisten in einzelnen Bereichen sind. Auf der anderen Seite aber auch natürlich immer gerne Gäste willkommen heißen, die ihnen zusätzliche Perspektiven eröffnen. Aber die sind zumindest soweit mit dem einen Messplatz dann vertraut und auch mit dem aktuellen Forschungsumfeld vertraut, dass sie da professionell mit den Leuten agieren können.
Wenn es unterschiedliche Messplätze mit unterschiedlichem Fokus gibt, was für wir sind ja Plural von Foki.
Genau.
Was für Foki sind das, die Sie
hier haben? Ganz verschiedene. Also wir arbeiten ja zunächst mal mit einem Elektronenbeschleuniger, und dieser Elektronenbeschleuniger erreicht jetzt keine dramatisch hohen Energien, wie man sie aus der Hochenergiephysik oder so vielleicht kennt, sondern nur bis zu 35, 40 Megaelektronenvolt Energie. Dafür aber mit sehr hohem Strom. Also wir produzieren sehr viele Elektronen bei dieser Energie. Mhm. Und das machen wir deshalb, weil wir damit eben sehr effizient diese Sekundärstrahlungsquellen, die die Leute dann nutzen wollen, treiben können. Und
also die wollen gar nicht die Elektronen haben?
Selten. So okay. 10% der Leute etwa brauchen wirklich die Elektronen. Die anderen brauchen Strahlung, die wir mit den Elektronen erzeugen. Das können verschiedenste Sachen sein. Das kann Bremsstrahlung sein.
Also
Bremsstrahlung, genau.
Hab ich noch nie gehört. Was ist das?
Na, das ist das Gleiche, was im Synchrotron auch passiert, so, wenn ein geladenes Teilchen um die Kurve fliegt. Jedes Teilchen, das beschleunigt wird oder um die Ecke fliegt, leuchtet. Und je nachdem, wie heftig das, sagen wir mal, um die Ecke fliegt oder eben abgebremst wird, weil eine Beschleunigung oder eine Abbremsung ist jetzt physikalisch erstmal das Gleiche, vielleicht bis aufs Vorzeichen, aber ob das Teilchen um die Ecke fliegt, dann wird es um die Ecke beschleunigt oder um die Ecke abgebremst oder wie auch immer. Jedenfalls nennt man das alles, sagen wir mal, Bremsstrahlung im Überbegriff. Mhm. Und ja, da gibt es verschiedene Energiebereiche, die können gehen bis in den Bereich harter Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Ja, und da gibt es kernphysikalische Nutzer, da gibt es also die wirklich Gammaspektroskopie machen mit sehr harten Photonen. Dann betreiben wir zum Beispiel ein Gerät, das ist ein sogenannter infrarotfreier Elektronenlaser. Das ist quasi die ganz andere Seite des Spektrums. Also wir hatten auf der einen Seite harte Strahlung, wie sie in der Kernphysik eingesetzt wird. Auf der anderen Seite ganz weiche infrarote Wärmestrahlung, die in sogenannten freien Elektronenlasern eben erzeugt werden. Auch da nutzt man letztlich nichts anderes, als dass man die Elektronen ablenkt, abbremst oder um die Ecke beschleunigt, nur auf ganz kleinen Bahnen. Das ist sozusagen ein System, in dem die Elektronen durch einen sogenannten Undulator laufen. Ein Undulator ist ein Gebilde mit ganz vielen kleinen Magneten, die das Teilchen quasi auf eine Schlangenlinienbahn schicken. Ja. Mhm. Also das oszilliert in dem Magnetfeld hin und her, relativ häufig. Und mit jeder kleinen Oszillation emittiert es Licht. Und dadurch, dass die einzelnen Oszillationen, sagen wir mal, sehr regelmäßig hintereinander abfolgen, kann das Licht, das quasi bei jeder dieser Schwingungen emittiert wird, ja, in Phase, also mit der gleichen Schwingung sozusagen mit dem nächsten wieder überlappen. Und man kriegt auf die Art und Weise sehr schön gerichtete und, sagen wir mal, kohärente, sehr homogene Strahlung.
Ist dann pro Kurve, die das Teilchen nimmt, kommt da eine jeweils andere Strahlung oder eine andere Wellenlänge dann raus? Weil das wird ja dann auch langsamer, oder nicht?
Das Teilchen wird geringfügig langsamer, ja. Man muss allerdings dann aufpassen, dass es nicht zu viel langsamer wird. Sonst haben Sie völlig recht. Dann erzeugt man eine breitbandige Strahlung. Wenn man das zart macht, dann, sagen wir mal, emittiert das Teilchen so wenig Licht, dass es nicht nennenswert Energie verliert. Mhm. Und das ganze Licht wird im Wesentlichen nach vorwärts emittiert. Und das heißt eben auch, dass das Licht, das emittiert wird, quasi sich mit dem überlagert, das bei der nächsten Schwingung emittiert wird. Mhm. Also wenn man hinten raus nachher einen Detektor hinstellt, dann hat man den Eindruck, das ganze Licht kommt kollinear aus diesem Gerät raus, entlang der Trajektorie, entlang der Bahn des Elektrons. Und man weiß jetzt ab Initio nicht unbedingt, wo das genau emittiert wurde. Weil die schwingen alle in Phase. Also sozusagen ist das Licht ununterscheidbar, wenn man möchte.
Und ich habe das richtig verstanden, all diese Strahlung holen Sie aus Elektronen raus oder erzeugen Sie mittels Elektronen?
Genau, die Elektronen sind die Energiequelle, wenn Sie so wollen. Die beschleunigen wir vorher, da füttern wir elektrische Energie rein, die Elektronen tragen die Energie und geben die dann an verschiedene andere Strahlungsarten weiter.
Wie machen die das? Können Sie das so erklären, dass ein Medienwissenschaftler wie ich das versteht?
Naja, ist nicht ganz einfach. Wie gesagt, es ist immer wieder der eine Effekt, ja, den wir schon angesprochen hatten. Sobald das Elektron beschleunigt wird, sobald es abgebremst wird, sobald es um die Kurve fliegt, strahlt es. Und das ist letztlich der gleiche Mechanismus, der überall in der Physik auftritt, wenn ein Teilchen Strahlung emittiert. Ob sie jetzt eine Antenne haben bei einer Rundfunkanstalt oder von mir aus auch ein Atom, das Licht emittiert. Letztlich bewegt sich eine Ladung. Mhm. Die Ladung schwingt. Und ja, mit der Frequenz, mit der sie schwingt, wenn sie eine Antenne haben, wird nachher Strahlung emittiert.
Und das ist
einfach so. Wenn man das akzeptiert, ja, oder okay, das kann ich jetzt schlecht anschaulicher, sage ich mal, sagen.
Könnte man das denn theoretisch erklären? Also weiß ein Physiker, warum das passiert, oder weiß der auch nur, dass es passiert und freut sich?
Ich denke mal, der weiß, dass es passiert und gewöhnt sich dran. Ich meine, man lernt halt im Studium in der Elektrodynamik mit den Maxwell-Gleichungen, mit dem mathematischen Gerüst umgehen, ja, das diese Arten von Strahlung beschreibt, und irgendwann wird einem das so selbstverständlich, dass man das nicht mehr hinterfragt, sage ich mal.
Sie sagten eben Elbe. Was hieß das nochmal?
Elbe ist die Maschine, mit der wir hier Elektronen beschleunigen. Das ist natürlich ein Akronym.
Beschleuniger.
Das, ja, man könnte jetzt sagen Elektronenbeschleuniger. Das wäre auch die einfache Tour, das darzustellen. Ich glaube, es steht effektiv für Elektronenlinearbeschleuniger mit hoher Brillanz und niedriger Emittanz. Es ist also ein Akronym, das einerseits natürlich an die Stadt Dresden anknüpft über die Elbe als Fluss. Dann gibt es, wie gesagt, die vereinfachte Version, einfach zu sagen, okay, steht für Elektronenbeschleuniger, das wäre jetzt ein bisschen simpel, oder man packt die Eigenschaften des Beschleunigers noch mit rein.
Was war das nochmal? Hohe Brillanz?
Ja, es ist Brillanz oder Breitness und Emittanz. Also letztlich beschreibt man damit, dass der Strahl eine gute Qualität hat, wenn man es ganz simpel ausdrückt.
Was ist denn eine gute Strahlenqualität?
Ja, genau, das sind zwei Größen, die angeben, wie viele Teilchen sozusagen eng beieinander mit wie gut gerichteter Strahlqualität propagieren. Mhm. Also die Emittanz zum Beispiel sagt aus, wie groß ein Strahlfleck ist und wie viel Winkeldivergenz er mit sich bringt. Also wenn ich zum Beispiel, das ist einfach der Winkel, mit dem der Strahl auseinanderläuft. Also
ach so,
wenn Sie eine Taschenlampe nehmen und irgendwo hinleuchten, dann fangen Sie mit einem Spot an und hinten an der Wand haben Sie eine große Fläche beleuchtet. Also es ist einfach nur der Winkel, mit dem der Strahl auseinanderläuft. Jeder Strahl hat irgendwo eine gewisse Divergenz, eine gewisse Winkelbreite. Einfach, ist einfach so. Und das ist ein Maß dafür, wie gut ich nachher eine Probe beleuchten kann. Mhm. Ich meine, letztlich kocht immer alles darauf runter, dass ein Nutzer einer solchen Maschine irgendetwas hat, was er bestrahlen möchte. Und wie bei einem Lichtmikroskop oder wie bei jeder anderen Beleuchtungsquelle beleuchte ich ein Objekt und schaue mir das beleuchtete Objekt an. Sei es mit dem Mikroskop, indem ich es vergrößere, sei es, indem ich Licht streue und mir sozusagen das Streubild anschaue. Ich versuche immer, was zu beleuchten. Mhm. Und über die Art, wie die Lichtquelle dann damit wechselwirkt, lerne ich was über die Struktur des Objekts, über die Größe, über die Zusammensetzung, über die Chemie, was auch immer. Und das heißt, ich muss effektiv wissen, wie viel von meinen primären oder sekundären Teilchen kriege ich auf meine Probe.
Und klar, wenn das wechselwirkt, wollen Sie auch, Sie wollen ja wissen, wie viel reinkommt, damit Sie daraus wieder zählen können, wie viel nicht rausgekommen ist.
Genau, zum Beispiel. Das ist das eine. Ja, und ich muss wissen, wie lange mein Experiment dauert. Und wenn ich weiß, ich muss so und so viele von den Teilchen beobachten, dann ist es einfach, je mehr ich drauf geschossen habe, je mehr angekommen sind, desto schneller bin ich fertig.
Wissen Sie, wie viele Teilchen Sie...
Genau, das wissen wir.
Also, das wissen wir ziemlich genau. Ziemlich genau im Sinne von aufs Einzelne oder 10 oder 100 oder wie viel
da? Naja, ich sag mal, aufs Einzelne lohnt sich nicht, aber der Aufwand kann schon betrieben werden, wenn man das möchte. Naja, jedes Teilchen trägt eine Ladung, ich kann die Ladung messen, ich kann den Strom messen, dann kann ich das runterteilen auf die Anzahl der Teilchen. Wenn ich ganz extrem bin, bei einem Linearbeschleuniger ist das schwierig, weil dann müsste ich jetzt wirklich den Strom mit einer Genauigkeit messen, dass ich so viele Nachkommastellen habe, dass ich wirklich präzise auf die einzelnen Teilchen runterteilen kann.
Aber wie viele Nachkommastellen bräuchten Sie denn für ein einzelnes Elektron? Das muss doch aberwitzig viel sein, oder?
Ja.
Weil die sind ja sehr klein.
Ja, das ist eigentlich egal. Es ist die Frage, wie viele Teilchen habe ich in so einem Strahl? Ich habe halt sowas wie eine Milliarde Teilchen in einem Puls. Mhm. Also müsste ich halt auf eine Milliarde zählen können.
In einem Puls, das heißt, das Ding läuft nicht durchgehend?
Das läuft nicht durchgehend, das läuft in kleinen Strahlpaketen. Das ist jetzt, da kommen wir zum ganz anderen Thema, das ist sozusagen eine Frage, wie die Teilchen beschleunigt werden.
Hätte ich sogar noch gefragt, steht sogar hier.
Oh, das ist nicht schlecht.
Da können wir, wie werden denn eigentlich die Teilchen beschleunigt?
Genau, ne, das ist ganz einfach, also der simpelste Weg ist...
Ganz einfach.
Ja, ganz einfach geht es, indem man einfach eine Batterie nimmt und mit einem Plus- und mit einem Minuspol und man packt die Teilchen auf den einen Pol, der sie abstößt und lässt sie von dem anderen Pol, der sie anzieht, anziehen und dann gewinnen sie genau die Energie, die da über die Spannung sozusagen dazwischen aufgebracht werden kann.
Ich habe gerade den Verdacht zu verstehen, wie eine Batterie funktioniert. Da wandern Teilchen von einem Pol zum anderen?
Ja, das passiert in der Batterie, aber ich kann ja die Batterie nehmen, um zwei Elektroden aufzuladen. Jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie nehmen so eine Batterie und haben zwei Metallplatten, mhm. die stellen Sie parallel voneinander hin. Mhm. Die eine Platte ist negativ aufgeladen, die würde jetzt meine Elektronen, die ja auch negativ sind, abstoßen mhm. und dann fliegen die auf die positive Seite. Mhm. Und dabei gewinnen sie Energie. Und die Energie, die sie gewinnen, die kann man ganz einfach dadurch ausrechnen, dass man die Ladung des Teilchens mit der Spannung der Batterie multipliziert. Deswegen sprechen wir auch immer, wenn wir von Energien von Beschleunigern reden, von zum Beispiel Kiloelektronenvolt oder Megaelektronenvolt. Dann ist das Elektron, also ich meine, das Volt ist sozusagen das Maß für die Spannung. Mhm. Und das Elektron ist der Ladungsträger, die Elementarladung. Und wenn ich sage, ein Strahl hat die Energie von einem Megaelektronenvolt, dann bedeutet das, ich habe ein Elektron, das in der Spannung von 1 Million Volt beschleunigt wurde.
Mir fällt gerade wieder auf, dass ich gar nicht weiß, was Strom eigentlich ist.
Na, Strom sind ganz simpel Ladungsträger, die sich bewegen, Ladungen, die sich bewegen. Also die Einheit.
Also ich meine so Steckdosenstrom hier.
Ja,
ne?
Ja, also, genau. Okay. Ja, das ist, also Strom ist simpel, wenn man die Einheiten anschaut, Ladung pro Zeit. Also je mehr Ladungsträger pro Zeit irgendwo vorbeikommen, desto höher ist der Strom.
Und desto heller das Licht.
Ja, wenn der Strom nachher dafür verwendet wird, Licht zu erzeugen, dann haben Sie recht. Ja.
Sie haben doch gerade gesagt, Sie machen Licht.
Ja klar, machen wir auch. Ne? Das ist schon richtig. Je mehr Strom wir haben, wenn wir den nutzen, um eine Lichtquelle zu treiben und es ist, sagen wir mal, ein einfacher linearer Fall, dann stimmt das. Meistens ist es nicht linear, aber dann wird es auch meistens mehr, wenn der Strom steigt, eher noch schneller.
So, wir waren bei, wie man Elektronen beschleunigt.
Wir waren bei dem Beschleuniger, ja. Genau. Also wie gesagt, das einfache Modell sind eben eine Batterie. Mhm. Dann ist man natürlich irgendwo in der Spannung beschränkt, weil beliebig große Batterien mit beliebig hoher Spannung gibt es nicht. Mhm. Und wir wollen ja auf Teilchenenergien kommen, die viel höhere Spannungen benötigen. Wie macht man das dann? Entweder lädt man die zwei Platten mit einer höheren Spannung auf. Das gibt es jetzt auch schon viele, viele Jahrzehnte, diese Technologien, indem man zum Beispiel, so ähnlich wie wenn man irgendwas an einem Katzenfell oder einer Plastikfolie reibt, elektrostatische Ladung erzeugt. So kann man elektrostatische Ladung mit Bandgeneratoren erzeugen, schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, ich meine, das sind die klassischen Show-Experimente, wo dann die Leute mit den abstehenden Haaren stehen, wenn sie auf hohe Spannungen aufgeladen werden. Das ist eigentlich das klassischste beschleunigertreibende Konzept, mit dem man Strahlen wirklich im kontinuierlichen Betrieb beschleunigen kann.
Dann ersetzt Sie sozusagen. Haben hier tatsächlich einen Bandgenerator
stehen? Nee, haben wir nicht. Okay. Also hier an der Anlage haben wir keinen Bandgenerator. Das ist nur das einfache Modell, sage ich mal. Okay. Wir haben hier sogar Bandgeneratoren. Da müssen Sie aber mit den Leuten im Nachbarinstitut reden. Weil das wird immer noch sehr gerne verwendet, um Ionen zu beschleunigen. Gerade Ionen in der Implantationstechnik, wenn man keine so furchtbar hohen Energien braucht. Ein paar MeV, ein paar Millionen Volt Spannung. Also bis zu, sage ich mal, maximal vielleicht 20 Millionen Volt kann man mit so einem Bandgenerator heutzutage erzeugen. Mhm. Wobei heutzutage heißt, dass man Anlagen nimmt, die üblicherweise in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt wurden. Inzwischen ist das, sagen wir mal, eher historisch, aber es gibt immer noch viele Anlagen, die damit gut arbeiten und auch spannende Sachen machen. Mhm. Was wir machen, ist mit den Elektronen ein ganz anderer Ansatz. Da sagen wir, wir versuchen jetzt nicht eine möglichst hohe statische Spannung zu erzeugen zwischen den zwei Platten, sondern wir stellen verschiedene Platten hintereinander. Und dann hat man das Problem, wenn Sie verschiedene Platten hintereinander stellen, dann würde ja das Teilchen aus der Batterie am Anfang erstmal von der negativen zur positiven hinfliegen.
Ja.
Und dann wäre die nächste zwangsläufig wieder eine negative. Und ich meine, ich kann das ja immer nur abwechseln. Ich hätte jetzt eine positive Platte, eine negative, wieder eine positive.
Warum kann ich das nur abwechseln? Ich kann auch ganz viele negative nebeneinander stellen, oder nicht?
Ja, aber dann erhöht sich die Spannung automatisch. Dann müsste ich sozusagen das machen, was wir vorher mit dem Bandgenerator gemacht haben.
Ah, okay.
Ja, dann würde ich in einem Fall von 0 bis 1 Volt gehen, beim nächsten dann auf 2, dann auf 3 und so weiter. Und irgendwann wäre ich wieder bei der Million und brauche halt dann doch die Spannung, die ich aus der Batterie nicht kriege.
Okay.
Was ich aber machen kann, ist, ich kann ganz viele kleine Batterien nehmen und jedes Mal bei so einem Durchgang die kleine Energie übertragen. Mhm. Und dann nehme ich eben nicht einen riesengroßen Plattenkondensator zum Beschleunigen, sondern ich nehme ganz viele kleine hintereinander. In der Summe ist das der gleiche Effekt. Dann habe ich nur das Problem, dass das nicht funktioniert. Weil ich kann zwar beliebig oft die gleiche Spannung hintereinander anlegen, aber das Teilchen sieht auch den umgekehrten Effekt. Also wenn ich Minus, Plus habe und danach kommt das nochmal, dann gibt es automatisch irgendwo dazwischen auch ein Plus, Minus.
Mhm.
Und wenn ich das Vorzeichen wechsle, dann kehre ich meinen Effekt um. Mhm. Das heißt, das Teilchen, das vorher beschleunigt wurde, wird wieder abgebremst. Das heißt, es wird hochbeschleunigt, abgebremst.
Und dabei leuchtet es dann.
Naja, das würde es im Zweifelsfall auch tun. Aber zumindest mal komme ich am Ende nicht weiter,
ja.
Weil ich kriege ja keine Energie raus. Es geht ja immer den gleichen Wert hoch wie runter. Das ist zwar dann teuer und aufwendig und kostet eine Menge Energie, aber hinten habe ich nichts von.
Ja.
Deswegen muss ich das clever machen. Ich muss hingehen und sagen, okay, wenn das Teilchen den ersten durchlaufen hat, dann drehe ich in dem Moment, in dem es an der einen Platte vorbeikommt, die Spannung um.
Damit es einfach weiter
stimmt die Polarität.
Ja.
Dann ist das, was eben Plus war und das Teilchen angezogen hat, auf einmal Minus.
Aber warum will das dann nicht zurück?
Na, weil es ja schon Schwung hat.
Ah, okay.
Oder genauer gesagt, ich kann dann eine Elektrode nehmen, die ein bisschen dicker ist.
Ja.
Und wenn das Teilchen in der Elektrode drin ist, dann ist es völlig abgeschirmt. Sieht den Feldwechsel nicht. In der Zeit, in der es drin ist, drehe ich das Feld um. Dann kommt es hinten wieder raus und stellt fest, hoppla, die Platte ist ja wieder negativ und stößt mich wieder ab.
Ja.
Und dann macht es das Ganze das nächste Mal und so weiter. Und den Trick mit dem Hin- und Herwechseln, den macht man halt mit einer Wechselspannung. Das heißt, man baut jetzt keinen Bandgenerator, der eine Platte kontinuierlich auflädt, sondern man legt einen Generator an, der mit Wechselspannung arbeitet und lädt die Platte immer im Wechsel auf. Also letztlich ändert sich dann, wie bei einer Wechselspannung im Haushalt, ändert sich das Potenzial der Platte oder die Spannung an der Platte halt sinusförmig. Und dann muss ich das Teilchen nur so in den Beschleuniger einbringen, dass es genau in der richtigen Geschwindigkeit so durchläuft, dass es immer nur die positive oder die negative Seite sieht.
Mit was für einer Frequenz wechseln Sie denn da die Spannung?
Genau,
was, ne? Die Spannung. Aber das sind jetzt nicht die 50 Hertz, die aus meiner Haushaltssteckdose rausfallen, oder? Also weil das Elektron, das ist da das relativ schnell.
Elektron wäre ein bisschen schnell für die 50 Hertz, das stimmt. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil die typischen Frequenzen, die man braucht, um Strukturen zu betreiben, die man auch mechanisch herstellen kann, weil ich muss ja sicherstellen, dass das Elektron zum Beispiel immer von einer Elektrode zur nächsten läuft, wenn sich die Spannung gerade ändert. Und Strukturen, die man herstellen möchte, die haben so typischerweise, sagen wir mal, eine Größe von ein paar Zentimetern oder auch 10 Zentimeter, irgendwas, was man halt vernünftig irgendwo aus Metall modellieren kann. Und wenn man das macht, dann landet man automatisch bei Frequenzen, die irgendwo im Radiofrequenzbereich liegen. Und Radiofrequenzbereich passt sehr gut, weil da gibt es ja natürlich eine lange Tradition in der Entwicklung von leistungsstarken Netzgeräten, die man halt auch zum Beispiel bei UKW-Sendern braucht oder in anderen Bereichen. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Wir verwenden eigentlich die gleiche Technologie zum Treiben von solchen Beschleunigern, wie sie eine Rundfunkanstalt braucht, um ihren Sender zu betreiben.
So, jetzt haben Sie einen 10 cm langen Beschleuniger gebastelt.
Genau.
Ist das schnell genug, was da hinten rauskommt? Nee. Oder hängen Sie da noch einen
Beschleuniger? Der 10 cm lange, das wäre nur eine Stufe. Ich brauche dann halt ganz viele von diesen Stufen. Also so viele auch wieder nicht, aber einige. Und das Feld wechselt, angetrieben mit der Radiofrequenz. Das können ein paar hundert Megahertz sein, das können aber auch Gigahertz sein. Bei uns sind es jetzt zum Beispiel 1,3 Gigahertz, also eine Milliarde Hertz sozusagen. Ja, und so eine Struktur hat dann typischerweise eine Länge, ich sag mal, von einem Meter mit ein paar Beschleunigungszellen. Und von denen baut man dann mehrere hintereinander. Und dann kann man zum Beispiel im Endeffekt sowas wie 10 Millionen Volt für so eine 1-Meter-Struktur übertragen. Das wäre jetzt so eine typische Hausnummer. Das heißt, wenn ich, wie bei uns, typische Teilchenenergien haben möchte von 40 Millionen Elektronenvolt, also 40 MeV, brauche ich 4 von den Teilen, genau. Und so sieht das auch aus. Wenn ich dann in Hamburg für den freien Elektronenlaser auf ein GeV, also halt nochmal Faktor 100 oder so mehr haben möchte, naja, dann ist der Beschleuniger halt automatisch ein paar hundert Meter lang. Das ist dann relativ...
Der ist ja sogar ein paar Kilometer lang, oder?
Genau.
Also 2, irgendwas Kilometer
habe
ich ihm gebaut. Ne?
Naja, aber das ist die gleiche Struktur wie hier. Das ist ganz simpel. Man muss wissen, man macht dann halt seine, ich sag 10 MeV auf 1 Meter plus minus. Wenn ich dann halt einen Faktor 1000 mehr möchte, dann bin ich halt bei einem Kilometer. Und dann werde ich zwangsläufig noch ein bisschen länger, weil dazwischen auch noch irgendwelche anderen Elemente verbaut werden müssen.
Was für Elemente?
Na, zum Beispiel Diagnostikelemente, mit denen ich ausprobieren und nachweisen möchte, dass der Strahl da ist, wo er hingehört. Ich meine, der könnte ja sonst auch irgendwo, sage ich mal, seitlich weglaufen. Man muss sowas ja justieren können.
Wie
um
es
justieren
denn,
zu können,
brauche ich
Magneten.
Ah ja, okay.
Genau, also das funktioniert so wie bei jedem Beschleuniger. Ich nutze die elektrischen Felder zum Beschleunigen, zumindest bei diesem Typ Beschleuniger. Und dann nutze ich magnetische Felder, um den Strahl abzulenken. Also in jedem Dipolfeld, so ähnlich wie wir das vorhin schon angedeutet hatten bei der Strahlungsquelle, da fliegt das Teilchen um die Kurve, wenn es senkrecht zu den Magnetfeldlinien steht. Und dieses um die Kurve fliegen, das kann ich einerseits natürlich nutzen, wenn ich einen Synchrotron bauen möchte, um das Teilchen überhaupt auf eine Kreisbahn zu bringen. Oder aber, wenn ich einen Linearbeschleuniger baue, dann setze ich ganz kleine Magnete zum Beispiel hinter jedes Beschleunigermodul.
Die das wieder
die nennt ein bisschen
gerade
rücken. Die nennt man dann, genau, Steuermagnete sozusagen. Ja. Und dann hat man halt nach jedem Beschleunigermodul oder nach mehreren Beschleunigermodulen hat man so ein kleines Fadenkreuz, auf das man zielt. Und dann stellt man diesen Magneten ganz zart so ein, dass das Teilchen halt immer schön auf Achse bleibt und geradeaus fliegt, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Zusätzlich dazu gibt es dann noch weitere Magnete, die die Teilchen nicht nur geradeaus ablenken oder überhaupt auf der Achse halten, sondern die dafür sorgen, dass das, was wir vorhin andiskutiert haben, nämlich dass der Strahl auch eine Divergenz, also die Tendenz hat, im Winkel auseinanderzulaufen wie so eine Taschenlampe, dass man das zusammenhält. Also man braucht fokussierende Elemente und man braucht Elemente, die das Teilchen zurück auf die Bahn lenken, wenn der ganze Strahl beschließt, irgendwo seitlich wegzuwollen.
Das kann ich ja noch nach. Also das, mein begrenzter Verstand ist in der Lage, das mit der Bahn noch nachzuvollziehen. Aber wie fokussiert man mit Magneten?
Fokussieren geht eigentlich genauso. Das ist so mal ein ganz typischer Prozess in der Physik. Man sagt dann, man nimmt ein Element mit einer Entwicklung höherer Ordnung. Also wir kennen Dipolmagnete, das ist ganz einfach. Das ist ein Nordpol und ein Südpol. Yep. Und zwischen dem Nord- und dem Südpol baut sich ein homogenes Feld auf, also ein gleichmäßiges Feld. Mhm. In dem lenke ich das Teilchen um die Kurve.
Ja.
Die nächste Geschichte wäre jetzt, statt einem Dipolmagneten einen sogenannten Quadrupolmagneten zu bauen. Mhm. Das ist ein Magnet, bei dem man quasi oben einen Nordpol und unten einen Nordpol hat und rechts und links einen Südpol. Also Quadrupol, vier Pole, statt zwei Pole vorher wie Dipol. Und ich pole immer die gegenüberliegenden gleich. Das heißt, das Feld, das sich dann aufbaut, das hat so eine quadrupol-typische Symmetrie. Es baut sich auch da wieder das Feld zwischen dem Nord- und dem Südpol auf. Ja. Das heißt, in der Mitte habe ich kein Feld, weil das Feld sozusagen von dem oberen Nordpol zu dem rechts-links-Südpol läuft und von dem unteren auch nach rechts-links.
Ja.
Das heißt, quasi so Feld um die Mitte außenrum, wenn Sie so wollen. Und das sieht so aus, dass das Teilchen in der Mitte, das ich ja fokussieren möchte, gar kein Feld sieht. Und wenn das Teilchen zur Seite wegläuft, dann sieht es quasi das Dipolfeld
oder
das gefühlte Dipolfeld zwischen zwei von diesen Polen des Quadrupols und die biegen es wieder zurück, genauso wie es vorher um die Kurve gelenkt wurde.
Aber wenn ich doch jetzt fokussieren will, muss ich doch den Mittelteil, in dem das Teilchen kein Feld sieht, variabel haben.
Ja, das ist wie immer in der Physik, der Mittelteil ist nur infinitesimal klein und den gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn es nur einen kleinen Hauch wegläuft, dann sieht es ein kleines Korrekturfeld und wenn es weit rausläuft, dann sieht es ein großes Korrekturfeld. Also das ist schon sehr praktisch. Weil die Teilchen, die weit raus wollen, die werden dann tendenziell stärker zurückgelenkt als die
Aber
Teilchen.
Aber dann ist die Linse, die ich da habe, ja immer gleich groß. Oder kann ich
genau. Nee, das ist wie eine Linse. Das Problem, das dabei ehrlich gesagt auftritt, das habe ich jetzt irgendwie unauffällig versteckt, dass das natürlich nur in einer Richtung funktioniert. Weil wenn das Teilchen nach außen wegläuft und wieder zurückgebogen werden soll, dann passiert das in der einen Nord-Süd-Richtung richtig, aber in der anderen Nord-Süd-Richtung falsch.
Mhm.
Das heißt, in der einen Ebene, in der einen diagonalen Ebene, fokussiert das Element, indem es die Teilchen wieder zurückbiegt.
In der anderen
liegen aber die Magnetfelder falsch rum. Das heißt, es lenkt in die andere Richtung um und dann wird es wieder rausgebogen.
Naja, dann schieße ich einfach doppelt so viele Teilchen rein.
Na, das geht auch.
Und
ich brauche einfach zwei davon.
Ja, stimmt.
Und ich baue das dann immer so. Ich verdrehe die um 90 Grad und das, was der eine in die falsche Richtung macht, das biegt der nächste wieder in die richtige Richtung und immer schön im Wechsel. Und dann oszilliert das so hin und her. Und das führt netto über alle gemittelt tatsächlich dazu, dass es fokussiert. Das ist übrigens ein einfacher, da fragen Sie jetzt gar nicht nach, das ist schon mal gut.
Vielleicht habe ich ja gerade Luft geholt, um nachzufragen.
Aber komplizierter an der Stelle.
Ich höre.
Weil eigentlich würde man sich sagen, okay, das funktioniert da nicht.
Warum nicht?
Müssen Sie jetzt nachhaken und denken,
nein, ich habe in der Nase rum. Schauen Sie, wie gesagt, ich bin Medienwissenschaftler.
Genau.
Das heißt, ich bin in so einem Trust me, I'm your science Zustand. Sie können mir jetzt jeden Mist erzählen und ich werde denken, ach.
Also im ungünstigsten ungünstigsten Fall müsste man jetzt sagen, okay, ich habe ein Element, das defokussiert, also es lenkt die Teilchen nach außen und ein Element, das fokussiert, lenkt die Teilchen nach innen. Naja, dann könnte man jetzt argumentieren, da passiert ja nichts, weil es hebt sich gegenseitig auf.
Ja, aber die fliegen ja da durch.
Ja, also, genau.
Ach so, hebt sich
auf. Der eine lenkt es raus, der andere lenkt es wieder rein, aber da kommt es trotzdem nirgendwo an, weil es kommt nie innen an. Wenn man jetzt so argumentiert, weil das, was der eine rauslenkt, das lenkt der andere wieder zurück.
Möglicherweise habe ich gerade das völlig falsch.
Also die oszillieren da so die ganze Zeit hin und her. Und dann kommt jetzt aber dazu, dass die Felder eben nicht überall gleich sind. Das heißt, der Feldbereich oder die Kraft, die auftritt und das Teilchen nach außen lenkt, weiter innen.
Ja.
Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, dass das Feld ganz in der Mitte quasi verschwindet.
Ja.
Das heißt, der Effekt, der die Teilchen rauslenkt, der ist ein bisschen kleiner als der beim nächsten die Teilchen wieder reinlenkt, weil weiter außen werden die Kräfte stärker.
Mm.
Das heißt, wenn Sie jetzt mitteln über ein bisschen raus, wieder rein, wieder raus, wieder rein, dann ist immer der Rein-Part ein bisschen größer. Das heißt, im Endeffekt wird das Teilchen dann doch fokussiert. Man braucht aber mehr als nur eins dieser Elemente.
Mm-hmm.
Also auf die Art und Weise funktioniert das mit ganz simplen Bauteilen. Man kann jetzt eben, wie gesagt, nochmal zurückblicken, mit den Dipolen kann ich die Teilchen fokussieren, mit den umlenken und auf der Spur halten. Mit den Quadrupolen, da fokussiere ich die Teilchen und am Ende kriege ich einen hübschen Strahl raus, den ich zu irgendeinem Experimentator schicken kann, der dann hoffentlich glücklich wird damit.
Wie holen Sie den Strahl da raus? Also in der Elbe steht jetzt, das ist ein Ringbeschleuniger?
Nee, das ist ein Linearbeschleuniger. Das ist ein Linearbeschleuniger.
Genau. Linearbeschleuniger,
wir füttern den Strahl vorne rein und hinten kommt er wieder raus.
Hinten kommt er wieder raus. Und so.
Bleibt ihm gar nichts anderes übrig.
Ja, weil ist ja alles voller Magneten. Aber die Experimentatoren, die wollen ja jetzt eine bestimmte Strahlung haben. Die wollen ja nicht die Elektronen haben, die da hinten wieder rauskommen.
Ja, wenn die nicht die Elektronen haben wollen, dann muss man die Elektronen erstmal dort zur Strahlungserzeugung nutzen, die die Experimentatoren haben wollen. Also zum Beispiel bei dem freien Elektronenlaser, wo der Elektronenstrahl ja durch den Undulator, also durch dieses kleine Wechselfeld geschickt wird, da läuft er durch, erzeugt seine Strahlung und danach schicken wir den einfach irgendwo, ich sag mal, in großen Widerstand, wenn man so möchte, und verheizen die Energie thermisch. Der wird abgebremst, irgendwo in einem abgeschirmten Block verliert seine Energie.
Und Sie benutzen das wirklich als Heizung?
Naja, eher, sag ich mal, zwangsläufig. Ja.
Okay.
Weil was passiert ist, ist einfach nur, dass das Medium erwärmt sich halt.
Achso, ich dachte, Sie hätten da irgendwie noch so ein kleines Blockheizkraftwerk stehen oder sowas, wo das dann so reingepumpt wird.
Nee, und wir haben da eher Kühltürme, mit denen wir die Energie wieder vernichten.
So müssen. Viel ist das?
Ja, das ist schon ziemlich viel. Das sind viele 10 Kilowatt, die in so einem Strahl stecken.
Aber könnte man das nicht tatsächlich zur Energieerzeugung benutzen und hinten raus wieder Strom machen?
Man könnte ja erstmal anfangen, das warme Wasser zu nutzen.
Ja.
Das Problem dabei ist wie immer, die Bedingungen sind, sagen wir mal, nicht so regelmäßig, dass man die Wärme genau dann kriegt, wenn man sie braucht. Ich meine, da landen wir beim gleichen Problem wie immer, wenn man irgendwo Energie zur Verfügung stellen möchte. Ja. Das Generieren der Energie mag noch ganz gut gehen. Transport und Speicherung ist das Problem. Mhm. Und in der Anlage ist es halt so, dass die Energie, die hinten rauskommt, halt ja immer dann gerade anfällt, wenn man sie nicht braucht, sage ich mal. Deswegen wird das einfach mit Wasser weggekühlt. Okay. Das ist so. Ich meine, man könnte leicht sagen, man könnte die Energie verwenden, um hier die Gebäude zu heizen und wo auch immer. Und solche Sachen sind teilweise. Ja,
aber dann wird man's wahrscheinlich dann doch wieder das Wasser erwärmen, aus dem kochenden Wasser über eine Turbine Strom erzeugen, den man dann wieder in irgendwelchen Batterien speichert oder
so. Das könnte man auch machen. Ja, ich meine, das ist aber dann halt irgendwann, fängt es an, ineffizient zu werden.
Das klingt so, ja.
Aber man macht sowas ja teilweise im Computing-Bereich. Also ich meine, wenn auch hier so in einem Zentrum, aber da kann ich jetzt wirklich keine Details irgendwo berichten. Mhm. Es ist ja durchaus so, dass die Abwärme, die bei Computern in großen Rechnerfarmen kontinuierlich erzeugt wird, die wird ja recycelt.
Klar, wenn sie kontinuierlich erzeugt wird, dann haben wir das.
Genau, ja.
Genau. Also da.
Aber wie ernten Sie jetzt beispielsweise die Synchrotronstrahlung, die da rausfällt? Oh, das ist einfach.
Das ist Licht. In jeder Kurve, ja klar, aber das fliegt ja auch überall hin, oder nicht? Oder ist das gerichtet?
Nee, das ist gerichtet. Das ist, sagen wir mal, das ist schon alleine dadurch gerichtet, dass das Teilchen, das Elektron, das die Strahlung erzeugt, geradeaus unterwegs ist und das Licht im Wesentlichen parallel zu der Flugbahn des Elektrons emittiert wird.
Aber dann müssen Sie trotzdem am Ende das Elektron vom
Genau, Synchrotron. Das ist aber ganz einfach, weil das Elektron fliegt um die Kurve, wenn ich einen Magneten hinstelle und das Licht fliegt einfach geradeaus weiter. Das geht simpel. Wir machen es dann sogar noch ein bisschen schicker. Wir stellen nämlich im Infrarotbereich, in dem es gute Spiegel gibt, einfach Metallspiegel zum Beispiel, effiziente Spiegel, da stellen wir vorne und hinter diesen Undulator einen Spiegel und dann hat das Licht auch noch die Chance, oft hin und her zu laufen zwischen den Spiegeln wie in einem echten Laser. Das heißt, der Elektronenstrahl läuft durch, es ist aber schon Licht zwischen den Spiegeln gefangen, läuft hin und her.
Aha.
Das Elektron verstärkt quasi diesen Lichtzustand zwischen den Spiegeln.
Warum macht's das?
Ja, genauso wie es vorher auch, sage ich mal, das Licht emittiert, gibt es einen Rückkopplungsmechanismus. Das ist ein bisschen komplizierter. Man kann sich vorstellen, das Elektron fängt an zu schwingen zwischen den vielen kleinen gegenpoligen Magneten und gleichzeitig spürt es aber die Lichtwelle, die drüber liegt, wegen den beiden Spiegeln, und wird durch die so beeinflusst, dass es dann letztlich wieder im Einklang mit dieser Welle emittiert. Also es addiert sozusagen im Endeffekt Photonen auf die existierende Welle drauf.
Okay.
Also es addiert zusätzliches Licht.
Das heißt, ich habe so einen Raum mit Spiegeln, da ist Licht drin und wenn ich da Elektronen durchschicke, wird es heller.
Ja, wenn man das so abstimmt, dass, sagen wir mal, das ursprüngliche Licht auch von diesen Elektronen erzeugt wurde.
Okay.
Das muss in Resonanz sein, ja, sozusagen. Ich muss die richtige Wellenlänge von vornherein schon erzeugt haben. Und dann spüren die nächsten Elektronen, die reinkommen, dass da schon Licht da ist, das zu dem Undulator passt und zu der Energie des Teilchenstrahls. Und dann kann sich der Effekt verstärken. Und letztlich wird das Licht, das dann zusätzlich emittiert wird, eben in Phase zu dem anderen emittiert, also mit der gleichen Schwingung, mit der gleichen Frequenz, sodass man es eigentlich nicht unterscheiden kann. Das ist das Gleiche, was auch in dem Laser passiert.
Wäre das Licht noch da, wenn Sie aufhören, Elektronen zu schicken?
Im Prinzip zunächst ja, allerdings nicht ewig, ja, weil die Spiegel haben halt nur eine endliche Güte
und ja.
Ich sag mal, reflektieren halt nicht 100% und das heißt, es geht mit jedem hin und her, reflektieren geht ein bisschen was verloren und irgendwann ist es dann natürlich weg.
Und wo kommt dann das Licht raus? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass am Ende vom Ondulator, da ist der Kasten mit den Spiegeln.
Genau.
Das ist auch tatsächlich so?
Ja, ja.
Okay.
Ganz simpel.
Simpel.
Das ist alles ganz einfach.
Ja, da ist halt der Kasten mit den Spiegeln, da flitzen so die Elektronen so durch, lassen ihr Licht in diesem Spiegel, in diesem Spiegelkasten. Wie holen Sie das Licht aus dem Spiegelkasten raus?
Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine ganz banale, die tatsächlich funktioniert.
Also die Elektronen fliegen durch, ne?
Ja, die Elektronen fliegen durch, genau. Naja, die Elektronen fliegen durch den Spiegel, die werden vorher ja mit einem dieser Dipolmagnete abgefischt. Mhm. Also die kommen bei dem Spiegel gar nicht an, das wäre schlecht für den Spiegel, der würde sich dann erwärmen und dann verändert sich die Oberfläche und dann würde das Licht wieder irgendwo hin reflektiert. Nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich Metallspiegel verwende, da kriege ich kein Licht durch, dann muss ich ein kleines Loch reinbohren. Das heißt, ich habe einen Verlustprozess zwischen meinen Spiegeln durch das kleine Loch und ich koppel einfach Licht durch das kleine Loch aus. Da kommt immer ein gewisser Anteil von dem Licht, das zwischen den Spiegeln gefangen ist, da raus. Wenn ich einen optischen Laser betreibe, dann ist es manchmal oder meistens unpraktisch, da ein Loch reinzubohren. Dann mache ich es so, dass ich den Spiegel nicht 100%ig spiegelnd baue, sondern nur 98%ig spiegelnd. Das heißt, es gehen immer 98% zurück in den Raum zwischen den Spiegeln, in den Resonator und die anderen 2% werden ausgekoppelt. Sodass ich dann, wenn der Resonator kontinuierlich mit Licht gefüllt ist, ich auch kontinuierlich einen Strahl hinten habe, der rauskommt.
Jetzt haben Sie so oft Licht gesagt, da dachte ich, was ist das eigentlich? Licht?
Naja, Licht. Licht ist, sag ich mal, für solche Fragen und in dem Bereich im Wesentlichen eine elektromagnetische Welle in einem speziellen Frequenzbereich, den wir dann halt als optisches, sichtbares Licht betrachten. Es gibt keinen großen Unterschied, sage ich mal, für einen Physiker in der Beschreibung von Licht, wenn ich jetzt optisches Licht mit infrarotem Licht, mit Radiowellen, mit irgendwelchen anderen elektromagnetischen Schwingungen vergleiche oder beschreibe. Es ist letztlich ist es die Frequenz, die den Charakter bestimmt, ob ich das jetzt mit dem Auge sehen kann oder ob ich eine Antenne brauche, um es zu empfangen oder ob ich damit Signale irgendwie durch den Raum funken kann. Es ist letztlich immer das Gleiche.
Das ist auch das, was ich mir auch immer wieder, jetzt während Sie reden, fällt es mir auf, ich muss mir auch immer wieder in Erinnerung rufen, meine Augen sind auch bloß Antennen.
Genau,
ja.
Genau.
Ja.
Es ist immer nur eine Frage, welche Frequenz und daran gekoppelt, welche Wellenlänge hat das Licht und gekoppelt an die Wellenlänge ist letztlich dann ja, die Struktur, mit der man das Licht optimal empfängt, weil die muss von der gleichen Größenordnung sein. Mhm. Das heißt, wenn man in Wellenlängenbereichen ist, wo man viele Meter Wellenlänge hat, wie im Radiofrequenzbereich teilweise, dann braucht man halt lange Antennen, wie so früher klassisch am Auto oder wo auch immer.
Fuchsschwanz.
Genau. Und wenn man halt im Optischen ist, wo die Wellenlängen kürzer werden, in den Mikrometerbereich oder in den Bereich von Bruchteilen von Mikrometern gehen, also nur Millionstel Meter, dann brauche ich halt auch Antennen, die so klein sind. Und dann bin ich halt ja bei irgendwelchen lichtempfindlichen Zellen und ähnlichen Dingen, die halt in der Größenordnung liegen.
Und dann sagt man auch nicht mehr Antennen, sondern Detektoren wahrscheinlich.
Zum Beispiel, ja.
Sind wir eigentlich in der Lage, je kurzwelliger das Licht ist, das wir erzeugen, desto kleiner sind die Objekte, die wir uns angucken können.
Richtig, weil die
unter diesem
immer kleiner wird. Genau.
Haben wir denn auch entsprechende Antennen? Also anders gefragt, wie klein kann ich denn eigentlich die Antennen bauen? Weil Licht kann ich ja beliebig kurzwellig dann irgendwann wahrscheinlich machen, oder?
Das Licht kann man, naja, fast beliebig kurzwellig machen. Ja,
irgendwann kommt dann Planck aus der Kiste und sagt, so
ja,
nicht, aber...
Naja, muss man bei den Antennen halt auch unterscheiden. Ich meine, eine Antenne muss ja nicht immer ein Metallstab sein oder ein Stab, der aus irgendeinem Leiter geformt ist, in dem dann Elektronen hin und her schwingen. Die Antenne kann ja auch immer kleiner werden. Ich meine, die Antenne kann ja auch letztlich nur, sag ich mal, ein einzelnes Atom sein, indem ich nachher Elektronen in der Atomhülle anrege oder irgendwas Vergleichbares. Also viele, viele Detektoren, die ich nachher verwende, die reagieren ja jetzt nicht mehr dadurch, dass ich einen Strom auf einem Leiter erzeuge, sondern die reagieren ja wirklich nur dadurch, dass ich den Zustand eines Atoms verändere, dass ich sozusagen ein bisschen Licht absorbiere.
Ja.
Und ja, den Anregungszustand zum Beispiel eines Atoms verändere.
Aber womit würden Sie dann diesen Anregungszustand wieder messen?
Na, den kann ich zum Beispiel dadurch messen, wenn jetzt mein Detektor zum Beispiel ein Halbleiter ist und jetzt nicht ein einzelnes Atom, sondern halt wirklich ein elektronisches Bauelement, dann kann ich in dem elektronischen Bauelement dadurch Ladungsträger, ich sage jetzt mal vereinfacht Elektronen, so verändern, dass ich die elektrisch messen kann. Also ich bringe sozusagen Elektronen in einen Zustand, in dem sie sich dann, ich sag mal, bewegen können. Mhm. Und dann können die zu irgendeiner elektronischen Komponente hinlaufen, die das Signal wahrnimmt, verstärkt und nachher irgendwo sichtbar macht.
Aber bekommen Sie dann ein genaues Ergebnis? Weil das doch eigentlich nur noch ein durchschnittliches Ergebnis, oder nicht?
Nicht unbedingt.
Also es kommt
darauf an, was ich für einen Detektor verwende. Ich meine, ich kann die kleinste Einheit des Lichts sozusagen, ein einzelnes Photon, kann ich ohne weiteres nachweisen, indem ich sage, ich schaue mir einen Elementarprozess an, indem ich in einem Atom, das dann auch isoliert sein kann, es kann ein einzelnes Atom sein, das ich betrachte, in dem einzelnen Atom verändere ich sozusagen den Anregungszustand und nach einer gewissen Zeit, da ändert er sich wieder zurück in seinen Grundzustand unter der Abgabe eines Lichtteilchens oder eines kleinsten bisschen Lichts und das kleinste bisschen Licht kann ich wieder messen. Also ich kann wirklich sehr, sehr empfindlich bis in tiefste Elementarbereiche hinein, die kleinsten Ladungsmengen und einzelne Photonen, die kleinsten Lichteinheiten, die ich bei einer gewissen Frequenz habe, kann ich messen. Das geht. Natürlich nicht, wenn ich beliebig viele gleichzeitig habe, ja, weil dann müsste ich sie ja alle einzeln messen.
Ja. Aber also Sie müssen es ja doch auch erstmal isolieren. Also wenn Sie ein einzelnes Atom
sich angucken. Wenn ich nur eins habe, kann ich das. Das ist genau der Punkt. Man muss den Detektor abstimmen auf das Problem, das ich habe. Wenn ich ganz, ganz wenige Teilchen nachweisen möchte, dann brauche ich auch ganz isolierte kleine Detektoren oder zumindest, sagen wir mal, die Möglichkeit, einen kleinen Bereich dieses Detektors anzusprechen. Gegebenenfalls brauche ich, wenn ich nur ein kleines Teilchen habe, auch einen ganz großen Detektor, damit die Wahrscheinlichkeit, es zu finden, groß ist. Aber egal, aber ich kann das so auswählen. Während wenn ich ganz viele Teilchen gleichzeitig habe, dann messe ich natürlich nur irgendwo einen Mittelwert. Mhm. Also ich kann jetzt nicht, wenn hier Milliarden von Photonen gleichzeitig ankommen, aufdröseln, welches Photon genau welche Beschaffenheit hatte. Aber ich kann dann eben einen Mittelwert messen, zum Beispiel einen Strom oder eine Gesamtenergie oder eine Erwärmung oder irgendwelche typischen gemittelten observablen Beobachtungsgrößen.
Ich habe neben der Elbe noch mehr Akronyme gefunden übrigens.
Na dann.
DRACO.
DRACO ist was anderes, genau. Was ist das? Da kommen wir wieder auf das Thema, wo wir, sagen wir mal, nach dem ersten Halbsatz abgeglitten sind.
Oh.
Das ist nämlich eigentlich das Thema, das mich persönlich mehr interessiert.
Oh.
Weil DRACO
hätte ich erst nach Hibbeth oder Penelope fragen sollen und dann am Ende das.
Nö, das können wir nachher auch noch machen. Okay. Also DRACO ist auch wieder ein Akronym. Das ist schon mal grundsätzlich so, dass jeder Physiker, der mit Großgeräten arbeitet, muss, sagen wir mal, den Tierchen, mit denen er jeden Tag umgeht, irgendeinen Namen geben. Mhm. DRACO ist ein Akronym für ein sehr großes Lasersystem, das wir hier betreiben. Das steht für Dresden Laser Acceleration Source oder so. Man gibt sich immer Mühe, hübsche Namen zu finden, die dann irgendwie auch passen.
Nee, das passt nicht.
Naja, toll passt es nicht, aber der Name ist nett.
Okay.
Aber was machen wir da?
Ja,
wir versuchen Laser zu bauen, mit denen wir unheimlich helle Lichtblitze erzeugen können, mit denen wir so viel Licht an einem Punkt bündeln können, dass wir da, sage ich mal, in Bedingungen vorstoßen, bei denen wir ganz bestimmt nicht mehr ein einzelnes Teilchen identifizieren können, sondern bei denen wir so viel Energie in einen Raum konzentrieren, dass wir ganz massiv die Bedingungen dort verändern. Also dass wir zum Beispiel ein Elektron, das dort in einem Wechselwirkungsbereich zur Verfügung steht, und das tut es immer, weil Elektronen sind immer da, dass das in dem elektrischen Feld des Lasers oder in dieser Lichtwelle, über die wir ja schon geredet haben, instantan auf relativistische Energien beschleunigt wird. Also der Trick ist der, ganz viel Licht.
Also es wird sehr schnell, sehr schnell.
Es wird sehr schnell, sehr schnell. Es wird sehr schnell, sehr heiß. Wir fokussieren ganz, 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 ganz viel Licht auf einen winzig kleinen Punkt. Wenn man das in Leistungen ausdrückt, kommt man da schnell auf Zahlen, die man eigentlich gar nicht glaubt. Also so ein Laser, wie wir ihn da betreiben, der hat, und da muss man jetzt immer aufpassen mit der Terminologie, der hat eine Spitzenleistung. Und Spitzenleistung heißt wirklich nur in dem Moment, in dem der Lichtpuls da ist. Und der ist extrem kurz, da komme ich gleich noch drauf. Die Spitzenleistung von so einem System, die liegt in der Größenordnung von vielen 100 Terawatt. Das ist eine Größe, die sagt einem erstmal nichts.
Naja,
man kann also, sich aber überlegen, was so an elektrischer Leistung auf der Erde zur Verfügung steht. Ich überlege
gerade, was macht so ein Atomkraftwerk?
Gigawatt.
Gigawatt-Bereich sind die, ne? Ja.
Das ist schon deutlich weniger.
Ja. Also, Sie brauchen alle Atomkraftwerke, um nee, einmal
reichen,
den Laser
die reichen,
zu zünden.
Die reichen beileibe nicht. Also okay. Ich sag mal, die Spitzenleistung von heutigen Hochleistungslasern liegt deutlich über der mittleren Leistung, die alle Kraftwerke der Erde zur Verfügung stellen können. Das heißt, für einen ganz kurzen Zeitpunkt haben wir quasi mehr Spitzenleistung zur Verfügung, als das Netz weltweit hergeben kann. Aber jetzt sind wir auch freundlich und wir denken auch an unsere Stromrechnung und ziehen das nur für wenige Femtosekunden daraus, also für einen extrem kurzen Zeitpunkt, sodass, wenn ich die Leistung mit der Dauer, in der sie angeschaltet ist, multipliziere, ich dann wieder nur auf Werte komme, wenn ich das dann über eine Sekunde mittle, dass so ein Laser eine Durchschnittsleistung hat, also gemittelt über die Sekunde von Größenordnung 30 bis 100 Watt. Also letztlich bringt das System nur die Kosten einer Glühbirne.
Ja.
Hat aber gleichzeitig in einem kurzen Zeitpunkt wirklich die maximale Leistung aller Ressourcen der Erde zur Verfügung.
Ja, aber wo holst du diese Leistung denn her? Weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass
jeder Tag
explodiert, weil sich hier ein Laser einschaltet.
Die lädt man halt ganz gemütlich da rein.
Ja.
Und ich meine, das ist eine ganz, ganz, sage ich mal, etablierte historische Technik, Strom zu speichern. Wir haben Kondensatoren, wir laden Kondensatoren auf, ganz gemütlich über eine ganze Sekunde lang. So. Und nachher entladen wir die halt auf kurzen Zeitskalen und verwenden dann noch optische Tricks, um die Zeitzahlen noch kürzer zu machen. Also was wir machen, ist effektiv, ziehen wir die elektrische Leistung aus der Steckdose über eine ganze Sekunde.
Was haben Sie denn da für ein Kabel? Da muss doch ein armdickes Kabel dranhängen, oder nicht?
Nee, weil ich brauche ja nur 100 Watt. Na gut, ich brauche effektiv 100 Kilowatt, weil es ein bisschen ineffizient ist, aber die Kabel sind nicht groß. Das sind so
aber wird normalen. Das nicht furchtbar heiß? Oder,
Nö, also, das ist wie so ein Rasenmäherkabel.
Okay.
Das ist ganz harmlos. Also wir verwenden, ich sag mal, wenn irgendwo ein Rockkonzert ist und die Leute schließen da ihre Verstärker für die Boxen an, das sind dickere Kabel.
Okay.
Ich hätte also die Kabel sind nicht so, das ist, wie gesagt, die Durchschnittsleistung ist nicht so hoch und wir laden langsam.
Ja.
Der Punkt ist der, wir laden.
Ich meine für die Entladung.
Die Entladung erfolgt direkt. Die Reihenfolge ist, sagen wir mal, die, wir laden erstmal ganz langsam auf, wirklich gemütlich über die Sekunde mit Strömen, die aus der normalen Steckdose verfügbar sind. Also wirklich aus ganz normalen Steckdosen. Dann speichern wir das in einem Kondensator und dann wird mit dem Kondensator eine auch schon seit Jahrzehnten bekannte Blitzlampe zum Beispiel gezündet.
Mhm.
Das heißt, die Ladung des Kondensators, die dort gespeicherte Energie, geht in helles, weißes Licht über eine Blitzlampe wie im Fotoapparat. Nur sind die halt ein bisschen größer. Das Licht der Blitzlampe.
Sie sehen gerade so aus, als wäre das Ding so groß wie ein Haus. Aber
naja, nicht ganz.
Ein bisschen größer.
Nee, so groß sind die gar nicht. Das ist eigentlich erstaunlich handlich.
Okay.
Mehr wie so, ich sag mal, so eine Blitzlampe sieht ungefähr aus wie so ein inzwischen auch schon nicht mehr moderner Deckenfluter mit so einer 500 Watt Halogenlampe drin. Etwa so.
Hab davon ich gerade einen weggeworfen.
Davon hat man ein paar hundert.
Ja.
Damit komme ich schon mal deutlich kürzer in der Zeit. Dann bin ich so irgendwo im Millionstel Sekundenbereich, in dem ich den Kondensator in so eine Blitzlampe entladen kann. Dann nehme ich das Licht aus der Blitzlampe und baue damit einen Laser. Das heißt, ich füttere das Licht in ein Medium, ein optisches Medium, das das Licht absorbiert, speichert und baue damit einen optischen Laser. In dem Fall klassisch nennt man die Neodym-Yag-Laser. Das ist, sagen wir mal, eine gepulste Lasertechnik, die es auch schon lange gibt, die nachher grünes Licht emittiert.
Was gibt es denn außer optischen Lasern noch?
Naja, zum Beispiel so freie Elektronenlaser, von denen wir vorhin hatten.
Weil Laser ist für mich immer dieser Laserpointer.
Ja, genau. Ja, der ist optisch, das passt.
Ja, weil man kann sehen.
Der, von dem ich gerade rede, der leuchtet, wenn man den grünen Laserpointer betrachtet, ungefähr auf der gleichen Farbe, auf der gleichen Wellenlänge.
Warum leuchtet der eigentlich grün? Weil ich habe auch einen, der leuchtet lila, glaube ich.
Ja, das hängt davon ab, was für ein aktives, sogenanntes Medium sie da verbauen. Das ist letztlich eine Frage der Atomphysik. Ein Laser funktioniert so, dass ich genau das mache, was wir vorhin auch schon mal diskutiert hatten. Ich schnapp irgendwelche Atome.
Mhm.
Die Atome haben bekannte Absorptions- und Emissionsspektren.
Mhm.
Ich meine, so wie verschiedene Substanzen verschiedene Farben haben, ja, so absorbieren die halt Licht verschiedener Farbe und emittieren auch Licht verschiedener Farbe. Und je nachdem, was ich da für ein Material verwende, leuchtet der Laser halt auf einer verschiedenen Farbe.
Okay.
Also das ist wirklich ganz simpel. Ich meine, so wie verschiedene Farben unterschiedlich leuchten, so leuchten auch verschiedene Medien in Lasern unterschiedlich. Ich kann jetzt leider nicht alle Farben, die ich gerne hätte, da problemlos auswählen, weil noch ein paar andere Randbedingungen mit reinkommen. Aber im Prinzip ist das nichts anderes. Also es ist eine grundsätzliche Eigenschaft des Atoms, das ich verwende, um den Laser zu bauen.
Also Sie blitzen jetzt mit Ihrer...
Genau, wir blitzen da rein, das Licht wird absorbiert, wird danach in grünes Laserlicht konvertiert. Da gewinne ich schon wieder. Das Laserlicht ist nur noch eine Nanosekunde lang oder ein paar Nanosekunden. Das sind jetzt sozusagen Milliardstel Sekunden. Mhm. Dieses Licht verwende ich jetzt, um den nächsten Laser zu betreiben. Also ist kompliziert. Steckdose, Blitzlampe, ein Laser. Der eine Laser pumpt, nennen wir das, transferiert seine Energie auf ein zweites Lasermedium. Das zweite Lasermedium arbeitet sehr breitbandig. Das ist im Wesentlichen ein titandotierter Kristall, also ein Saphirkristall, ein roter Saphirkristall, sieht sehr hübsch aus. Der absorbiert jetzt das ganze grüne Licht und der emittiert im Infraroten und sehr breitbandig. Und mit dem bauen wir den Laser, der nachher ganz kurze Pulse unterstützen kann. Und da liegt der Trick im Wesentlichen daran, dass man dadurch, dass der Laser breitbandig ist, kurze Pulse bauen kann. Das ist ein bisschen kompliziert. Nicht, wie man das so schnell ohne ein Bildchen anschaulich erklärt. Wenn man zunächst mal kennt man Laser als Elemente, die auf einer Farbe leuchten.
Ja.
Ganz klar auf einer Farbe. Und die leuchten auch im Wesentlichen kontinuierlich. Mhm. Wenn man jetzt verschiedene Farben nebeneinander hat, die ganz dicht nebeneinander liegen, das kennen Sie vielleicht aus der Akustik, wenn Sie irgendwie Lautsprecher tunen, dann gibt es sowas wie Schwebungen. Das heißt, wenn Sie Frequenzen nebeneinander setzen, dicht nebeneinander, oder wenn man in einem Raum ist, wo verschiedene Lautsprecher stehen, dann gibt es so Überlagerungen der verschiedenen Quellen. Und das kann zu so einem Wummern führen.
Ja.
Das heißt, es gibt eine Modulation bei einer anderen Frequenz, also eine Amplitudenmodulation, eine Lautstärkenmodulation. Mhm. Wenn ich verschiedene Frequenzen aus verschiedenen Quellen überlagere, die dicht beieinander liegen.
Ja.
Das heißt, wenn ich zwei nebeneinander habe oder drei nebeneinander, dann fängt es an so zu wummern. Wenn ich ganz viele nebeneinander lege, dann löschen die sich untereinander fast alle aus.
Ja.
Und es bleibt statt dem Wummern immer nur gelegentlich so ein kleiner Knall übrig.
Ja.
Also
ja, das
zwei zusammen.
Ich hatte mal
klingen komisch, viele zusammen knacken dann irgendwo, sage ich mal.
Und ich der Laser macht das genauso. Ein kaputtes System zu Hause, das hat genau das gemacht. Das hat gelegentlich gemacht.
Also. Gut, das weiß ich jetzt nicht, was das wieder war. Das würde mir eher Sorgen machen.
Aber da war auch so mit, ja, egal.
Also man kann sich das aber so vorstellen, dass ich ganz viele verschiedene Frequenzen, ganz viele verschiedene Wellen nebeneinander packe und die überlagern sich genau so, dass sie sich immer auslöschen.
Nur manchmal
kommt einer ganz durch. Selten mal sind sie alle gerade wieder in Phase und dann wird es ganz laut.
Ja.
Dann ist wieder ganz lange irgendwie außer Phase und ein bisschen Rauschen. Und dann wird es wieder ganz laut. Und so ein Laser funktioniert genauso.
Und den Moment des Lautwerdens greifen Sie ab?
Den greifen wir ab, genau. Wir suchen sozusagen den Moment, in dem sich ganz viele verschiedene Wellen, die in dem Laser alle gleichzeitig existieren, in einem Punkt konstruktiv überlagern. Also der eine kleine Punkt, in dem sie alle gleichzeitig nach oben schwingen, den nehmen wir als den Puls, wo alle zusammenfallen und alle außenrum, da passen die nicht übereinander. Ja? Mhm. Da verrutscht das Maximum vom einen aufs Minimum vom nächsten und alle anderen irgendwie dazwischen. Und dann kann man sich leicht vorstellen, dass die sich im Wesentlichen immer wegmitteln. Weil wenn ich viele Schwingungen übereinander lege, die alle irgendwie keine Ordnung zueinander haben, dann fällt immer mal was Gutes auf was Schlechtes und am Ende ist es weg. Und nur an einem Punkt in der Zeit passen sie alle perfekt aufeinander. Und das ist dann sozusagen unser Puls. Und der ist nochmal eine Million mal kürzer als das, was wir vorher reingesteckt haben. Und auf die Art und Weise kommen wir halt.
Könnten Sie das nochmal machen und das nochmal verkürzen?
Ja, da wird es dann irgendwann schwierig, weil die Tatsache, dass es kurz wird, ganz direkt damit zusammenhängt, wie viele von diesen Schwingungen wir nebeneinander legen können. Und das wiederum hängt jetzt davon ab, weil jede von diesen Schwingungen hat ja gefühlt eine andere Farbe, wie viele verschiedene Farben ich in dem Laser gleichzeitig füttern kann. Und da bin ich dann wieder bei dem Problem, dass es kein Medium gibt, das, sagen wir mal, beliebig viele Farben unterstützt. Ja. Und da ist gerade dieses Titan-Saphir-Medium, das ich vorhin angesprochen habe, schon mal ein sehr großzügiges, weil damit kann ich halt Pulse erzeugen, die extrem kurz sind. Also so kurz, dass das Licht nur noch ein einziges Mal schwingt.
Kommt der Puls jedes Mal, wenn Sie den haben wollen? Weil eigentlich ist das nicht eher ein zufälliger Effekt?
Nee, das ist kein zufälliger
Effekt.
Es gibt kaum einen kontrollierteren Effekt in der Natur. Das sind auch, also die Wiederholrate, mit der sozusagen diese Pulse kommen, weil wir haben ja gesagt, an irgendeiner Stelle in der Zeit liegen alle diese Wellen übereinander.
Dadurch kam ich auch zufällig,
mit irgendeinem fängt es an. Aber der Abstand zum nächsten Mal, wo das wieder passt, der ist extrem genau bekannt.
Ah.
Und über diesen Abstand, sag ich mal, zwischen diesen beiden Punkten kann man auch momentan die genauesten Uhren bauen, die es überhaupt gibt auf der Erde. Also das ist eigentlich, wenn ich wirklich alle diese einzelnen vielen verschiedenen Schwingungen, diese vielen verschiedenen Farben, wenn ich die alle zusammen in diesem System ja so gleichzeitig betreibe, wie ich sie dort betreibe, dann ist die Wiederholrate dieser sehr kurzen, sehr intensiven Pulse absolut fixiert. Also so fixiert, wie nur irgendwas vernünftigerweise sein kann.
Das klingt jetzt aber dann wiederum, als wäre zumindest dieses Ding zu Ende geforscht. Also wenn sie nicht kürzer kommen, dann ist die Maschine fertig und dann
müssen sie das nächste bauen. Ja und nein. Weil wir wollen nicht immer nur kürzer werden, wir wollen noch mehr Energie reinpacken.
Ah.
Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Das mit dem Kürzerwerden ist noch nicht zu Ende. Dann muss ich nur einen ähnlichen Trick machen, wie ich ihn vorher schon angewandt habe. Wir sind ja von der Steckdose über die Blitzlampe, über den einen Laser zum nächsten Laser immer kürzer geworden. Ich kann natürlich auch das, was ich da jetzt habe, und die Zeitskala nennen wir Femtosekunden, auf denen wir da liegen, 10 hoch minus 15 Sekunden, also wirklich wenig. Was sind das? Millionstel von einer Milliardstel Sekunde, ja. Egal. Das kann ich auch wieder nehmen, um was anderes zu treiben, was noch kürzer wird. Aber das lassen wir jetzt erstmal.
Nee. Also
man kann in Richtung von Femtosekunden noch in Richtung Attosekunden gehen. Man muss das aber kombinieren dadurch, dass man zu kürzeren Wellenlängen geht.
Aha.
Dann funktioniert das wieder. Also es ist immer der gleiche Trick. Ich habe eine Quelle, mit der ich irgendwas treibe, was mir wieder ein paar Stufen ins Kürzere bringt. Irgendwann gibt es dann Grenzen. Also ich sag mal, Sub-Femtosekunden, paar Attosekunden ist das, was heutzutage beherrschbar ist. Ist aber keine fundamentale, sage ich mal, Natureigenschaft oder keine Naturkonstante oder irgendein ganz fundamentales Prinzip, dass das irgendwo stoppt, sondern das ist einfach, sag mal, die Möglichkeit, mit Medien, mit Materialien, mit irgendwas zu arbeiten, ja, was diesen Laserprozess letztlich tragen und unterstützen kann. Und im Endeffekt haben wir da halt nur Atome zur Verfügung, ja, und da sind die Eigenschaften dann auch irgendwann mal am Ende.
Ja.
Aber es ist kein Grundprinzip.
Und wie kriegen Sie da jetzt mehr Energie rein?
Na, mehr Energie ist das andere Thema, genau. Ja. Das ist das, was uns eigentlich interessiert. Wir wollen die Pulse verstärken. Verstärken kann man die zunächst so, wie man sich das denkt. Man baut den Laser, man baut so einen Laser, wie wir ihn eben beschrieben haben, den nennt man dann Laseroszillator. Das ist quasi die Quelle des Lasers. Die Quelle, es ist ein Laser für sich, aber die Quelle für eine ganze Kette von größeren Lasereinheiten, von Verstärkereinheiten, aus denen so ein System dann aufgebaut ist. Was wir machen ist, wir reproduzieren das gleiche Schema. Wir haben diese Quelle, in der ganz viele Farben gleichzeitig laufen, wo immer mal wieder eben ein einzelner Puls rausläuft. Dann nehmen wir den und schicken den in das gleiche Medium, das wir mit neuen grünen Lasern pumpen. Mhm. Also wir stellen in einem anderen System die gleiche Pumpquelle zur Verfügung, das gleiche Verstärkungsmedium, schicken diesen Puls, den wir aus dem Oszillator bekommen haben, da rein und dann wird er eben einfach verstärkt. Das Medium hat die Energie gespeichert, das Medium ist abrufbar, das Licht geht vorne rein und dann funktioniert das so wie in jedem Laser, so wie vorhin mit dem freien Elektronenlaser auch. Das Licht geht mit wohldefinierten Bedingungen, mit einer klaren Wellenlänge da rein und schnappt sich sozusagen aus dem Medium mehr Energie unter den gleichen Bedingungen.
Mhm.
Das heißt, die Lichtwelle wird verstärkt.
Wäre das beliebig kaskadierbar?
Auch das ist von der, sag ich mal, grundlegenden Fragestellung her fast beliebig skalierbar. In echten existierenden Materialien aber halt irgendwo auch nicht. Mhm. Und da landen wir dann auch gleich beim nächsten Problem, weil das, was wir bisher beschreiben, das nennen wir in der Regel ja lineare Optik.
Mhm.
Linear in dem Sinne, dass nichts Außergewöhnliches passiert, wenn man es mal ganz banal ausdrücken möchte. Was wir zum Beispiel nicht machen dürfen, ist, wir dürfen nicht so viel Licht in die Welle packen, dass der Spiegel, auf den das Licht trifft, sich, sagen wir mal, anders verhält als ein Spiegel. Der kann reflektieren, dann ist alles gut.
Ja.
Der kann aber auch ein bisschen Licht absorbieren. Der wird auch immer ein bisschen Licht absorbieren.
Ja.
Und dann kann er sich natürlich durch die Absorption im ganz banalen Fall erstmal erwärmen. Das ist dann nicht so gut.
Laserkanone.
Er kann auch schmelzen,
ja.
Er kann abplatzen. Ich meine, ja. Er kann durch verschiedenste Methoden beschädigt werden.
Mhm.
Er kann aber auch, sagen wir mal, es kann die Oberfläche zum Beispiel ionisiert werden. Der Laserpuls auf dem Spiegel kann so intensiv werden, dass er die atomare Struktur des Spiegels zerstört. Und dann habe ich natürlich eine natürliche Grenze. Ja? Ich meine, das ist klar, wenn ein Puls den Spiegel zerstört, dann kann ich an der Stelle den Laser nicht größer bauen. Das
wäre dann wieder was für die Materialforscher, einen genau. Spiegel zu entwickeln, der mehr Energie, also höhere Energien aushält oder mehr Zeit. Das wäre
ja, genau, das sind die zwei verschiedenen ja. Prozesse, die ich nutzen kann. Mit der Frage, wie viel Energie so ein Spiegel lokal aushält, da sind wir an der Grenze dessen, was machbar ist. Mhm. Die Spiegel halten, und das ist wirklich beeindruckend, die halten heutzutage so hohe Lichtintensitäten aus, dass sie fast ionisiert werden. Also es ist wirklich das Medium als Ganzes, die Struktur des Spiegels, die ja sehr komplex aufgebaut ist mit sage ich mal, verschiedenen Spiegelschichten übereinander, die alle so abgestimmt sind, dass ich fast 100% des Strahls reflektiere und nichts absorbiere. Die kann ich belasten bis nahe an die Grenze, an der die einzelnen Atome kaputt gehen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und da ist dann einfach Schluss. Ja? Ich meine, mehr geht nicht. Also das ist beeindruckend, mit wie hohen Intensitäten man Spiegel betreiben kann. Trotzdem sind wir natürlich ein bisschen unersättlich, ja, und wollen immer noch mehr Licht drüber geben.
Klar, wir sind Grundlagenforscher.
Ja. Naja, man möchte immer probieren, wie weit man es noch kitzeln kann. Das ist ganz klar. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist ganz banal. Ich mache den Strahl einfach größer. Weil ich meine, ich habe einen kleinen Strahl.
Größer im Sinne von breiter. Fokus breiter.
Breiter, genau. Weil ich konzentriere die Energie auf irgendeinem Fleck. Wenn es an dem Fleck zu hell wird, klar, dann verteile ich das Licht auf eine größere Fläche, ist wieder dunkler. Mhm. Das geht relativ gut, ist einfach. So
aber funktioniert. Ist halt auch irgendwie ein billiger Trick.
Nee, billig ist er nicht, aber ein Trick, ja. Ist ein billiger Trick, der viel kostet, wenn Sie so wollen. Weil das Problem ist da natürlich, die großen Spiegel, die sind richtig teuer.
Ja.
Und deswegen macht man das nicht gerne. Da kommt man wirklich an Probleme. Und dann gibt es noch einen zweiten Trick.
Wie groß ist ein großer Spiegel, dass ich so eine Vorstellung habe?
Ein großer Spiegel in den Systemen, die wir hier verbauen, hat einen halben Meter Durchmesser. Okay. Naja, einen halben Meter Durchmesser bei maximalen Oberflächenfehlern in der Größenordnung von 100 Nanometern.
Da muss aber irgendjemand lange polieren dafür.
Ne? Ja, da muss auch jemand lange polieren. Das kann Monate dauern, so einen Spiegel zu polieren.
Machen Sie das auch selbst?
Einzigen?
Oder?
Nee, das oder ist ausgeschlossen. Da gibt es eine Handvoll Spezialisten auf der Welt, die das können. Zunächst mal geht es wirklich darum, man muss den Spiegel ja nicht nur lokal so glatt polieren, man muss ihn ja auch global über die ganze Fläche so glatt polieren, dass, sagen wir mal, die Lichtwelle, die rechts auf dem Spiegel trifft und die Lichtwelle oder der Teil der Lichtwelle, der rechts und der links auf dem Spiegel ankommt, immer noch den gleichen Wellenberg oder das gleiche Wellental sozusagen wiederfindet. Also ich darf sozusagen die verschiedenen Anteile des Lichts, die auf dem Spiegel ankommen, nicht vermischen. Mhm. In dem Sinne, dass ich, was weiß ich, eine halbe Wellenlänge mehr oben oder unten bin auf der einen Seite als auf der anderen. Weil dann würde ich Interferenzeffekte kriegen zwischen den verschiedenen Seiten. Mhm. Und das Licht würde sich lokal wieder auslöschen, würde sich lokal verstärken, würde auch wieder Probleme machen mit Zerstörung und Ähnlichem. Mhm. Und abgesehen von allem könnte ich den Strahl am Ende auch nicht mehr nutzen. Das ist eigentlich das Problem. Zunächst mal klingt das ganz billig, ja. Ich mache die Optik immer größer.
Ja.
Aber das geht absolut an die Grenze dessen, was wirklich bearbeitungstechnisch möglich ist. Weil Spiegel zu polieren auf einer Größenordnung von einem Meter mit Genauigkeiten von einem Zehntel der Wellenlänge des Lichts ist wirklich immens anspruchsvoll. Und wird leider auch irgendwann ziemlich immens teuer.
Aha.
Und erfordert eine Menge banale Logistik. Also wir hatten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es dann schon auch mal ein bisschen unglückliche Entwicklungen. Zum Beispiel, dass eine Firma die Spiegel in der Größe herstellen kann, aus welchen Gründen auch immer beschließt, die Fabrik umzuziehen. Und dann beschließt irgendjemand anders zum Beispiel, an der Stelle eine Autobahn zu bauen. Das funktioniert nicht mehr.
Ich muss das vibrationsfrei haben.
Genau. Aber sehr vibrationsfrei. Sie wollen im Zweifelsfall einen Monat lang polieren. Und in dem Monat soll sich da bitte auf der Größenordnung einer halben Lichtwellenlänge oder so nichts ändern. Es darf nichts schwingen, darf nichts wackeln oder zittern, darf sich nichts verschieben. Das ist echt eine Kunst, ja. Ich meine,
nach Norwegen oben irgendwo, wo keine geologische Aktivität mehr ist.
Man braucht ganz ruhige Ecken, idealerweise einen ganz ruhigen Grund, große Felsmassive.
Ja.
Sich da irgendwo in ein Industriegebiet zu setzen und zu sagen, okay, kein Problem, nebendran kommt der LKW und bringt die Ware für den Nachbarn, ja, dann hat sich das. Also das ist schwierig. Wir sehen das bei uns hier auch, wenn die Laser laufen, auch vom Betrieb her. Immer wieder gibt es dann die Situation, dass ein Gebäude weiter, sagen wir banal, eine neue Kanalisation gegraben wird. Das sind Tage, an denen wir nicht arbeiten können. weil kleinste Schwingungen, ein Auto, das vorbeifährt, sieht man. Also es ist wirklich empfindlich, weil wir reden ja von interferometrischen Aufbauten teilweise, die halt mit Bruchteilen der Wellenlängen des Lichts arbeiten, auf großen Skalen, auf Meterdimensionen. Mhm. Da ist jede Störung ist sofort ein Problem. Gut, aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Problem. Wir wollen mehr Energie in den Laser packen. Das haben wir schon gelernt. Der nicht ganz so billige Trick ist einfach größer.
Warum wollen wir das eigentlich machen? Abgesehen davon, weil wir es können. Also.
Naja, das wäre zu teuer. Das würde uns, glaube ich, keiner erlauben, nur weil wir es können.
Aber Grundlagenforschung machen wir doch, weil wir es können.
Ja, aber wir haben was vor damit. Ich meine, der Laser ist Mittel zum Zweck. Ist zwar ich sage es jetzt mal ganz salopp, ist zwar auch ein nettes Instrument, um den Spieltrieb des Physikers zu befriedigen, aber wir machen es ja mit einem klaren Fokus. Also wir wollen nicht einfach nur versuchen, das rauszukitzeln, was geht. Das ist zwar immer wieder schön, aber wir haben ganz klare Ziele, wir haben ganz klare Anwendungen vor Augen und wir wollen ja auch nicht nur schauen, was geht, sondern wir wollen ja mit dem, was geht, vielleicht auch die Welt verbessern.
Ah, jetzt schauen wir erstmal, was geht. Genau. Also wie machen wir, dass es geht?
Also wie wir machen, dass es geht, ist zunächst, also kommen wir nachher drauf, dann, warum wir viel Energie haben wollen. Der andere Trick ist der, wir machen es nicht breiter, wir machen es länger. Das heißt, wir versuchen einerseits, den Strahl groß zu machen, indem
zeitlich länger.
Wir haben ja diesen wunderbar kurzen Puls, der nur ein paar Femtosekunden und ein paar Lichtschwingungen lang ist. Also ein paar Femtosekunden anschaulich heißt wirklich, dass die Lichtwelle nur 3-4 Mal schwingt. Mhm. Ist also ganz, ganz, ganz kurz. Ist auch nur ein paar Mikrometer lang, der Puls. Auch daran sieht man übrigens, dass die Optiken gut sein muss, weil man kann sich so einen Lichtstrahl vorstellen als so eine Scheibe. Man hat nachher eine Lichtscheibe, die hat 20 Zentimeter Durchmesser und ist ein paar Mikrometer lang. Ja, die muss aber plan sein. Die darf jetzt nicht irgendwie faltig oder knittrig sein oder so. Dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist schon anspruchsvoll. Also der andere Trick, den wir verwenden können, ist der, wir strecken den Puls, so nennen wir das, in der Zeit. Mhm. Das heißt, wir haben diesen kurzen Puls und ziehen den in die Länge. Und nur in die Länge ziehen wird zu einfach. Weil am Ende wollen wir ja wieder einen kurzen Puls haben. Das heißt, wir müssen einen Trick finden, mit dem wir den Puls in die Länge ziehen können und nachher wieder zusammenschieben, wenn wir fertig sind. Das heißt, wir brauchen irgendeine Ordnung dahinter. Irgendein Protokoll, irgendein Mechanismus, der uns erlaubt, das, was wir vorher in die Länge gezogen haben, nachher ganz gezielt wieder zusammenzuschieben. Und da hilft uns die Natur ganz immens. Da kommt jetzt wieder mit rein, dass der Strahl ursprünglich ja aus verschiedenen Farben zusammengesetzt ist. Mhm. Hat man ja am Anfang gesagt, je mehr Farben, desto kürzer wird der Puls. Jetzt greife ich die Farben einzeln an und sortiere die auseinander. Das heißt, ich brauche jetzt ein optisches Instrument, mit dem ich zum Beispiel sagen kann, ich gucke mir die ganzen Farben alle an und sortiere sie nach ihrem Regenbogen auseinander. Mhm. Also jetzt mal salopp gesprochen, die roten Anteile sind vorne, die blauen Anteile sind hinten oder umgekehrt, erstmal egal. Das heißt, ich nehme jede einzelne Farbe und stelle jede Farbe an irgendeinen Punkt in der Zeit.
Ja.
Das heißt, alle die vorher genau überlagert waren, werden zeitlich auseinandergezogen. Und damit mache ich aus einem Femtosekundenpuls zum Beispiel einen Nanosekundenpuls.
Aber womit ziehen Sie die auseinander?
Das mache ich ganz einfach. Da brauche ich ein Element, das die verschiedenen Farben unterschiedlich ablenkt. Ah. Und so ein Element kennt jeder. Das ist zum Beispiel eine CD. Weil wenn Sie eine CD anschauen, gegen die Sonne halten, dann sieht die aus wie ein Regenbogen. Und das liegt nur daran, dass die Farben des verschiedenen Lichts, also die verschiedenen Anteile des weißen Lichts, in verschiedene Richtungen gebeugt werden.
Aber Sie nehmen jetzt keine CD.
Na, wir nehmen aber so ziemlich das Gleiche wie eine CD, nur ein bisschen besseres Material. Mhm. Wir nehmen ein optisches Gitter. Eine CD ist nichts anderes als ein optisches Gitter. Das ist eine Struktur, die auf der Größenordnung der Wellenlänge moduliert ist. Die führt dazu, dass das Licht, dass die verschiedenen Farben des Lichts in verschiedene Richtungen gebeugt werden. Mhm. Und das ist ein absolut wohlbestimmter Prozess. Also da ist kein Zufall dahinter oder irgendwas. Ich weiß ganz genau, welche Farbe kriegt welchen Winkel, wenn ich die Struktur auf der CD kenne. Mhm. Oder anders gesagt, wenn ich die Abstände der Linien auf meinem Gitter kenne. Das heißt, wir nehmen so ein Gitter, ein optisches Gitter, schicken das Licht da drauf, sortieren die Farben auseinander und bauen jetzt mit zwei Gittern eine optische Anordnung so geschickt auf, dass wir einen definierten Längenunterschied für die verschiedenen Farben haben. Das kann man sich ja relativ leicht vorstellen, wenn die in verschiedene Winkel geschickt werden. Dann mache ich halt die eine Strecke ein bisschen kürzer und die andere ein bisschen länger und koppel das nachher geschickt alles wieder zusammen. So dass ich dann am Ende einen Strahl habe, in dem die eine Farbe vorne läuft, die andere Farbe hinter und der Strahl von seiner Pulsdauer her wirklich ein Faktor 10.000 oder irgendwas in der Größenordnung länger ist als vorher. Und so viel wie er länger ist, so viel ist die Intensität niedriger. Weil die Intensität, die ist ja sozusagen Leistung pro Fläche und die Leistung war Energie pro Zeit. Die Energie bleibt im System drin, das ist das, was wir erhöhen wollen, die Zeit mache ich länger, also geht die Leistung runter. Und die ganzen kritischen Prozesse, Zerstörung, Nichtlinearitäten, die skalieren häufig dann eben mit der Leistung. Das heißt, die Tatsache, dass ich den Strahl A breiter und B länger mache, erlaubt mir im gleichen Verhältnis mehr Energie in das System reinbringen zu können.
Weil die Kiste größer ist.
Genau, ja. So baue ich dann meine Verstärker. Ich habe die Quelle, dann ziehe ich ihn in die Länge, dann weite ich ihn mit Linsen auf, das ist banal, einfach normale Linsen. Dann verstärke ich das System, das ist das, was Geld kostet, weil da brauche ich dann die Energiequelle, die reingeht. Mhm. Und am Ende mache ich das Sortieren mit der CD wieder rückgängig. Da kaufe ich dann sehr große, im Wesentlichen ja. Einmal gehe ich von links drauf, einmal gehe ich von rechts drauf. Also ich kehre den Effekt einfach um. Mhm. Einfach ist es nicht, weil ich brauche dafür metergroße Beugungsgitter mit guter optischer Qualität. Und am Ende habe ich dann aber eben wirklich alle Farben wieder rücksortiert und die Energie drin. Und damit einen sehr großen, aber sehr kurzen Puls. Und dann kommt der entscheidende Trick. Am Ende brauche ich dann noch eine gute Fokussierungsoptik, zum Beispiel eine Paraboloptik, in der wirklich alle Teile des Strahls nachher punktförmig fokussiert werden können. Punktförmig heißt wirklich auf einen kleinen Punkt, Größenordnung 2-3 Mikrometer Durchmesser. Mhm. Und da steckt dann wirklich die ganze Energie in der ganz kurzen Zeit in einem winzigen Volumen. Und in dem Volumen, da passiert dann das, was uns nachher interessiert. Ja, da experimentieren wir dann eigentlich. Ja. Also der ganze Laser ist eigentlich ein interessantes Instrument und eine interessante Spielwiese und Neuland und viel, was man dort baut, ist wirklich an der Grenze des Machbaren und muss auch von den Gruppen, die dort arbeiten, selbst entwickelt werden. Aber das Eigentliche, was dann wirklich, sagen wir mal, rüberkommen soll, das ist das, was wir mit dem Licht dann machen. Und da fängt dann wirklich die, sagen wir mal, die reine Grundlagenforschung, die natürlich auch ihre Ziele hat, an. Während die Laserentwicklung, die läuft parallel, das ist das Notwendige. So wie wenn ich einen Beschleuniger entwickeln muss, um mit Beschleunigern arbeiten zu können, muss ich den Laser entwickeln, um mit dem Laser arbeiten zu können. Und da ist es wie immer, die Gruppen, die einen kleinen Schritt weiter sind als die kommerziellen Anbieter, die haben natürlich dann auch andere Möglichkeiten. Deswegen versuchen wir da auch relativ viel selbst zu entwickeln und halt immer mit den anderen Gruppen im Wettstreit irgendwo zu schauen, wer kann irgendeine Kleinigkeit ein Tickchen besser. Mhm. Treibt einen ja auch an.
Jetzt haben wir diesen Strahl.
Genau.
Was machen wir damit?
Ja, den schießen wir ganz banal irgendwo drauf.
Und das explodiert dann, weil Laserkanone. Das
explodiert, genau, im übelsten, in der übelsten Art. Ja,
übelsten Weltuntergang.
Muss man ganz klar sagen. Aber dabei passieren ganz viele interessante Sachen, weil es explodiert nämlich nicht nur, sondern man kann die Energie ganz geschickt in spezifische Richtungen lenken. Was wir zum Beispiel machen können, ist etwas, was dem ursprünglichen Beschleunigermodell, das wir hatten, ganz ähnlich ist. Ich kann das Licht des Lasers verwenden, um jetzt auch wieder Elektronen zu beschleunigen, so ähnlich wie die Elbe. Und das mache ich jetzt zunächst mal ganz einfach gesprochen so, da kommt jetzt wieder so ein bisschen, sagen wir mal, Schulphysik mit rein. Es ist erstaunlich, dass wir eigentlich alles, was wir machen können, mit Schulphysik erklären können.
Ja.
Wenn ich eine Lichtwelle, ist ja eine elektrische Welle. Wenn ich die auf ein Elektron, auf ein geladenes Teilchen schieße, dann fängt normalerweise, so stellt man sich das vor, das Elektron an, hin und her zu schwingen. Mhm. Genauso wie vorher in dem Undulator. Das schwingt hoch und runter. Das heißt, ich kann es nicht wirklich beschleunigen, weil es zappelt ja nur. Und für einen Beschleunigungsprozess möchte ich ja eigentlich, dass es irgendwo hinfliegt. Jetzt haben wir aber gesagt, die Intensitäten sind so hoch, so extrem hoch, dass das Licht ausreicht, das Teilchen, das Elektron auf relativistische Energien, also quasi auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, wenn es nur ein einziges Mal schwingt.
Also das heißt,
der Lichtfokus kommt da an.
Ja.
Das sind 3, 4, 5 Wellenzüge. Und alleine das erste Hochschwingen des Lichts reicht völlig aus, um das Elektron mitzunehmen bis auf Lichtgeschwindigkeit oder bis annähernd Lichtgeschwindigkeit, weil ganz genau Lichtgeschwindigkeit geht ja nicht. Aber fast Lichtgeschwindigkeit, sagen wir mal. Und dann passiert was Interessantes, an das man sich auch gerne noch erinnert, wenn man so seine rechte Hand verdreht. Dann gibt es nämlich die Zusammenhänge zwischen bewegten Teilchen und Magnetfeldern.
Oh weia, das ist ja, mein Angstgegner. Das ist so
die klassische rechte Handregel, V-Kreuz B.
Immer wenn ich vor Leuten wie Ihnen sitze, kommt das irgendwann und ich denke dann wieder, wie war das nochmal?
Ja, naja, so ist das. Genau, Daumen ist sozusagen die Geschwindigkeit, der Zeigefinger ist das Magnetfeld und mit dem Mittelfinger schaut man an, wo es hingeht. Und wenn man dann noch weiß, wie die Magnet- und die elektrischen Felder in der Lichtwelle aussehen, dann stellt man was ganz Interessantes fest. Dann schwingt das Teilchen in dem elektrischen Feld immer hoch und runter.
Ja.
Und das Magnetfeld in der elektromagnetischen Welle, gibt ja ein elektrisches und ein magnetisches Feld in der elektromagnetischen Welle, das schwingt senkrecht dazu. Und V-Kreuz-B funktioniert ja nur, wenn es senkrecht ist. Das heißt, das Teilchen schwingt hoch und runter.
Ja.
Und jetzt stellen wir uns vor, dass das Magnetfeld in der Tischebene dazu ist.
Ja.
Und das heißt, es steht senkrecht zu der Geschwindigkeit. Und wenn wir dann die rechte Hand nehmen, stellen wir fest, dass das Magnetfeld das Teilchen nach vorne biegt. Also es schwingt hoch und runter. Und jedes Mal bei der Hoch- und Runterbewegung biegt das Magnetfeld der elektromagnetischen Welle das Elektron nach vorne.
Und dann schwingt es wieder hoch und wieder runter? Und
genau. Das heißt, es schwingt nicht hoch und runter, sondern es schwingt, schwingt wie in so einer schrägen Trajektorie runter und ein Stück nach vorne, hoch und ein Stück nach vorne, runter und ein Stück nach vorne. Mhm. Und das Stück nach vorne, das ist das, was zählt. Weil wir wollen ja ein Teilchen beschleunigen.
Ja.
Und das kann ein Effekt sein, der, wenn man mehrere Elektronen gleichzeitig da drin hat, der so intensiv wird und über den, sagen wir mal, über die Bedingungen, dass ich das Licht fokussiere, am intensivsten in der Mitte stattfindet und dann, wenn das Teilchen da rausläuft, dass dem Laser immer schwächer wird, auf die Art und Weise, ich sage mal, ist ein bisschen kompliziert dargestellt, in dem Gradienten, also in, sagen wir mal, Gradienten dieses Lichts, dieses Fokus, kann man das Teilchen dann auf extrem hohe Energien beschleunigen. Das heißt, es schwingt hoch und runter, wird jedes Mal nach vorne gedrückt und dieses nach vorne drücken führt dazu, dass ich auf wenigen Millimetern viele 100 MeV Energie übertragen kann. Das ist das, was erstaunlich ist. Die Laserintensität ist so hoch, dass die effektiven Feldgradienten, und Feldgradient ist sozusagen das Maß dafür, wie gut ein Beschleuniger beschleunigen kann, nämlich wie viel Spannung kriege ich auf welche Strecke übermittelt. Dann lande ich in der Größenordnung 1 Million Volt, das, was wir vorher auf den Metern hatten, auf 1 Mikrometer. Also ich kann in dem Laserwechselwirkungspunkt die Energie, die der Elbe-Beschleuniger auf 1 Meter gewinnt, auf ein paar Mikrometern vermitteln. Das heißt, ich baue den Beschleuniger mit den gleichen Bedingungen statt auf 1 Meter-Skalenlänge auf 1 Mikrometer-Skalenlänge. Und das ist das, was uns fasziniert, dass wir wirklich sagen können, ich brauche keine Halle für den Beschleuniger, mir reicht ein Stecknadelkopf und da kann ich ganz lokal Teilchen auf Energien beschleunigen, die ich normalerweise eben wirklich nur in gebäudegroßen Anlagen erreichen kann.
Hat Sie das überrascht oder haben Sie das vorher auch so berechnet?
Also ja, das Sie, kann man, das,
das... Weil Sie sagten, das fasziniert uns. Also, hätte ja sein können, dass da noch mehr rausgekommen ist, als Sie eigentlich angenommen hatten. Was dann auch ein bisschen peinlich wäre wahrscheinlich. Ne, wenn die.
Naja, ich sag mal so, auf dem Blatt Papier ist das einfach.
Ja.
Im Labor die Bedingungen herzustellen, die man sich vorher einfach aufs Blatt Papier geschrieben hat.
Lange gedauert?
Das ist nicht ganz einfach. Das dauert dann schon so 10 Jahre oder so, sage ich mal. Und man hat ja dann auch nicht nur auf dem Blatt Papier mit einem Elektron zu tun. In der Natur sind es dann doch meistens ein paar mehr.
Ja.
Und man möchte ja auch eigentlich einen ganzen Strahl beschleunigen und nicht nur ein einzelnes Elektron. Also das ist dann eher die Frage, wie kriege ich die Kontrolle in dieses ganz einfache Bild, dass ich nachher wirklich einen Strahl beschleunigen kann, bei dem ich auch vorher weiß, wie groß die Energie ist, die hinten rauskommt, bei dem ich den Strahl auch führen kann, bei dem ich ihn vernünftig auf ein Experiment leiten kann. Das sind dann echt die Arbeiten, wo man Zeit reinsteckt und wo man sich überlegt, okay, der simple Gedanke ist schön, wie kann ich daraus was praktisch Verwertbares bauen?
Das wäre jetzt die Frage. Sie haben einen Beschleuniger gebaut, den ich in einer Aktentasche mit mir rumtragen kann.
Ja, außer dass der Laser 2 Zimmer groß ist, aber.
Ja, aber da kann man vielleicht mit Lichtleitern. Also Sie haben einen kleinen Beschleuniger gebaut, den ich im Grunde in jedes Haus einbauen kann.
Richtig, so ist das.
Was mache ich damit in meinem Haus?
Da gibt es eine Menge. Das hängt immer davon ab, was Sie für ein Haus betreiben. Also wenn Sie zum Beispiel ein Krankenhaus betreiben, um mal einfach zu werden, dann können Sie so eine Quelle nehmen, um damit Patienten zu heilen. Wenn Sie zum Beispiel an einer Krebserkrankung leiden, die man mit Strahlung beeinflussen kann. Also den Krebs im Extremfall im günstigsten Fall jetzt durch die Bestrahlung wirklich zerstören. Also echt physisch zerstören. Und das ist möglich. Die Techniken sind etabliert. Ich meine, Radioonkologie ist, sagen wir mal, ein klassisches Feld. Ich meine, da gibt es Kliniken, die sind darauf spezialisiert, hier in Dresden ja einige.
Aber haben die auch, ihren Beschleuniger da stehen?
Na, bisher haben die den Beschleuniger nicht da stehen. Das Problem.
Wie beschleunigen die?
Das kommt darauf an, was für Teilchen gebraucht werden. Wir hatten bisher von Elektronen geredet. Für Elektronen gibt es relativ kompakte Medizinbeschleuniger.
Aber wenn es die schon gibt, warum haben sie das dann gebaut?
Ja, weil es so einfach nicht ist. Okay. Das war das einfachste Beispiel zum Vermitteln. Das ist nicht unbedingt die einfachste Anwendung.
Okay.
Also der Punkt ist der. Elektronen kann man ganz leicht beschleunigen, weil die sind einfach leicht im Sinne von, die wiegen wenig. Das heißt, die kann ich auch leicht anschubsen. Ein Teilchen, das nicht viel wiegt, da brauche ich nicht viel Kraft und schwupp, ist es schnell. Ein schweres Teilchen, das ist schon ein bisschen mühsamer. die Teilchen, die in der Radioonkologie nachher wirklich von Interesse sind, sind keine Elektronen für uns, sondern sind schwerere Ionen, Protonen, Kohlenstoffionen. Die haben den Vorteil, dass wenn ich damit einen Tumor bestrahle, ich aufgrund von physikalischen, sagen wir mal, ja, fundamentalen Eigenschaften dieser Strahlung, was das Abbremsverhalten angeht, ich es schaffen kann, alle Teilchen mehr oder weniger am gleichen Ort abzubremsen, dort ihre Energie zu deponieren. Und idealerweise tun sie das dann natürlich genau im Tumor. Das heißt, ich möchte den Tumor maximal schädigen, aber das gesunde Gewebe außenrum maximal wenig beeinflussen. Das funktioniert mit schweren Teilchen eben aufgrund dieses sehr spezifischen Abbremsverhaltens dieser Teilchen, das einfach eine physikalische Eigenschaft ist, die dazugehört, funktioniert das viel, viel besser als mit den leichten Elektronen. Weil die Teilchen, die ich leicht beschleunigen kann, ja, die sind, sagen wir mal, auch so ein bisschen unstet, ja, die zappeln irgendwo rum.
Leichte Teilchen sind
das. Verlieren halt überall so ein bisschen Energie. Und
Particles.
Genau, und dann ist es schwieriger, die Energie zu bündeln, zu konzentrieren an dem Ort, an dem ich sie haben möchte. Es funktioniert trotzdem mit Elektronen vernünftig gut, gar keine Frage. Und ein Elektronenbeschleuniger ist eben, weil das Teilchen leicht zu beschleunigen ist, nicht so furchtbar groß. Und ich brauche ja auch keine extrem hohen Energien für so ein medizinisches Problem, weil hohe Energien brauche ich entweder, wenn ich ganz kleine Objekte beleuchten möchte oder wenn ich durch, sagen wir mal, große Materie, Dicken durchstrahlen möchte. Und da ist jetzt, sagen wir mal, der menschliche Körper für ein hochenergetisches Elektron kein großes Hindernis. Das heißt, es reicht ein ganz kleiner Beschleuniger, der so mehr oder weniger in den Kleiderschrank passt.
Okay.
Also das ist kompakt, das ist einfach. Bei den Protonen oder bei den schwereren Ionen sieht das schon wieder anders aus. Da brauche ich viel größere Beschleuniger. Und das ist auch eine Technologie, die sich entwickelt hat, wirklich aus, sage ich mal, aus typischen Beschleunigerlaboratorien heraus, wo ich nachher große Anlagen habe, 100 Meter große Anlagen, für die normalerweise eine ganze Betriebsmannschaft zur Verfügung steht, die physikalische Grundlagenforschung unterstützt. Und nicht in jeder Klinik möchte ich eigentlich ein Hochenergiephysiklabor im Keller betreiben müssen. Das ist einfach, sagen wir mal,
aber auch ein bisschen teuer wahrscheinlich.
Ja, es ist teuer, es ist aufwendig. Ich meine, man muss die qualifizierte Arbeitskraft dafür erstmal überhaupt generieren. Es gibt solche Anlagen, ja, so ist ja nicht. Also ich meine, es wird ja mit Protonen und mit Kohlenstoff teilweise im Routinebetrieb, teilweise, sagen wir mal, in klinischen Studien sehr vernünftig gearbeitet und auch sehr erfolgreich. Also
das DKFZ da nicht so ein riesiges Ding?
Genau, das DKFZ ist eine der großen Pilotanlagen in Deutschland, die einen Kohlenstoffbeschleuniger betreiben, um eben wirklich genau zu gucken in klinischen Studien, wie viel bringt das? Es ist ein Riesenaufwand. Und ich meine, einen Riesenaufwand trägt die Gesellschaft nur dann, wenn sie einen klaren Nutzen dafür hat. Das ist offensichtlich und das ist auch gut so. Und das heißt, man muss jetzt einfach mal zeigen, kann ich im klinischen Alltag wirklich mehr Kranke gesund machen, Kranke länger gesund erhalten, mit weniger Nebenwirkungen, als wenn ich die etablierten Technologien wie zum Beispiel eine Röntgenbestrahlung oder eine Elektronenbestrahlung oder irgendwas in der Art anwende.
Gibt es schon Ergebnisse? Also gibt es schon, oder zumindest
das
Tendenzen?
Das ist schwierig. Und das ist für mich als Physiker auch immer, sage ich mal, eine Geduldsprobe. Weil was wir Physiker zeigen können, auch zusammen mit Medizinern, ist in dedizierten Einzelfällen, dass man eine Therapie, bei der sich alle wirklich konzentrieren und viel Mühe geben, oder auch eine Bestrahlung einfach nur eines spezifischen Problems, sage ich mal, dass man die auch sehr präzise machen kann. Und je präziser der Strahl ist, je präziser das Handwerkszeug ist, das ich habe, desto präziser kann ich letztlich arbeiten an dem, woran ich arbeiten möchte. Das ist unbestritten und da gibt es tolle Ergebnisse. Was auf der anderen Seite aber nachher zählt, ist, was passiert in der Routine. Und ich meine, sie haben auf der einen Seite den Künstler, der mit einem kleinen Schnitzmesser wunderschöne Figuren machen kann, und auf der anderen Seite haben sie jemanden, der im Akkord hier irgendwo, keine Ahnung, Löffel schnitzt oder
afrikanische Masken.
Ich weiß es nicht, zum Beispiel. Und man kann sich vorstellen, dass die Präzision an der einen oder anderen Stelle in der Massenproduktion ein bisschen leidet.
Ja.
Das heißt, das, was das für uns
industrialisiert ist. Ne?
Also genau, aber dann ist eben die Frage, wie viel Qualitätskontrolle kann ich zur Verfügung stellen bei vernünftigem Aufwand? Und wo komme ich am Ende dann damit an? Wo ist der Unterschied zwischen dem, was das hochmotivierte Forscherteam generieren kann, und das, was ein Routinepersonal macht? Und ich muss halt dann wirklich das, was die Top-Forscher generieren können, um sowas zum Laufen zu bringen, das muss ich so weit transferieren, dass es nachher eben dann wirklich auch der normalen Betriebsmannschaft, der normalen auch klinischen Betriebsmannschaft nachher in die Hand gegeben werden kann und man sagen kann, hier ist der Patient mit dem komplizierten Krankheitsbild. Ganz salopp, drück auf den Knopf und die Maschine macht den Rest.
Ja.
Das ist das Schwierige und das ist das, was jetzt auch, sage ich mal, in Studien wirklich untersucht werden kann und untersucht werden muss. schaffe ich diesen Transfer? Schaffe ich es wirklich im Routinebetrieb, die Vorteile, die die Methode in der Forschung gebracht hat, in den Routinebetrieb zu bringen? Und das muss man zeigen. Und das geht nur über Studien, das geht dann auch nicht über einen Einzelfall, sondern natürlich nur über größere statistische Ensembles. Da muss man halt wirklich mit vielen Patienten arbeiten. Man muss wirklich auch ganz banal schauen, wie vielen von den Patienten geht es nach der Behandlung besser, wie vielen geht es nach 5 Jahren besser, wie vielen geht es nach 10 Jahren besser.
Allein dadurch hat man schon genau. einen Zeithorizont. Der.
Genau. Ja. Aber das ist natürlich genau die Frage, die man sich gesellschaftlich stellen muss. Hab ich wirklich hier etwas in der Hand, womit ich die Gesundheit der Erkrankten auch nach 10 Jahren noch nachhaltig verbessern kann? Wenn das der Fall ist, dann lohnt sich die Investition ohne Frage. Vielleicht ist es für einige Symptome der Fall, für einige spezifische Krankheitsbilder, vielleicht ist es für ganz viele der Fall. Und da muss man dann halt nicht nur schauen, was geht, sondern auch, was lässt sich dann halt in unser Gesundheitssystem so integrieren, dass es auch durchführbar ist.
Diese im Grunde 10 Jahre Wartezeit, bis die klinische Studie ein Ergebnis zurückmeldet, sind Sie da in Ihrer Forschung ausgebremst oder können Sie trotzdem sagen, wir machen jetzt noch mehr Energie rein, einfach mal? Oder?
Na, was wir machen ist, wir arbeiten halt an verschiedenen Zeitabschnitten dieser komplexen Fragestellung simultan.
Ja.
Auf der einen Seite nehmen wir die großen umständlichen aus der Physik, aus der Beschleunigerphysik, Kernphysik, Hochenergiephysik heraus gewachsenen Anlagenkonzepte, bringen die in isolierte Kliniken, wie zum Beispiel am HIT in Heidelberg oder auch noch eine Stufe vorher an der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, wo das ja im Wesentlichen entwickelt wurde, und fangen dann mit diesen isolierten Anlagen, die auf ganz konventioneller Technik basieren, an, eben wirklich die klinischen Studien zu machen, die notwendig sind und die ja auch vielen Patienten schon wirklich zugutekommen dann natürlich auch. Auf der anderen Seite versuchen wir parallel zum einen die Beschleunigertechnologie weiterzuentwickeln, um nachher eben auch Anlagen zur Verfügung stellen zu können, die deutlich kompakter, preiswerter, effizienter sind. Das ist ganz klar. Auf der einen Seite muss ich fragen, was bringt die Methode?
Ja.
Und parallel muss ich schauen, kann ich die Methode auch mit einfacheren Geräten realisieren? Ja. Wir sind jetzt momentan eher auf der Schiene, wie kann ich die Geräte vereinfachen?
Sie arbeiten im Backend, während im Frontend
die
Ärzte.
Genau. Wir nehmen das dann in der Gesamtdarstellung immer Translationsforschung. Das heißt, man macht den Transfer aus der Grundlagenforschung über viele, viele Schritte bis eben in die klinische Studie und nachher in den Routinebetrieb in der Klinik. Und da gibt es viele Schritte dazwischen und viele Jahre Arbeit dazwischen. Das ist das, was man sehen muss. Und auf die Art und Weise lässt sich die Grundlagenforschung natürlich motivieren, zu jedem Zeitpunkt, auch wenn die Anwendungsziele parallel bearbeitet werden und die Ergebnisse, sagen wir mal, noch bis zu einem gewissen Grad ja auch offen sind. Mhm. Ich meine, dass die Methoden, die wir da untersuchen, funktionieren, steht außer Frage. Ob sie der Gesellschaft im Ganzen, in allen Überlegungen, die man damit reinbringen muss, ökonomisch und von allem Aufwand her und auch vom Nutzen her natürlich dann hinten wirklich den Zugewinn bringen, der den Aufwand rechtfertigt. Das ist eine ganz andere Fragestellung.
Und das ist vor allen Dingen eine politische Fragestellung, die Sie ja eigentlich gar nicht interessieren zu.
Genau, die muss ich zum Glück nicht beantworten, weil die ist komplex und schwierig.
Ja.
Weil ich meine, letztlich gerade in der Gesundheit geht es um Einzelfälle, um kranke Patienten. Und trotzdem werden solche Entscheidungen natürlich dann auch wieder über größere Kreise von Personen getroffen werden müssen. Und nicht am Einzelfall. Das sind andere Entscheidungswege, andere Fragen, andere ethische Fragen, die dahinter stehen, die man sich anschauen muss. Das ist klar. Unsere Aufgabe ist zunächst mal dafür zu sorgen, dass die Technologie entwickelt wird. Und ohne die Technologie brauche ich mir den nächsten Schritt der Frage gar nicht überlegen.
Das andere Akronym hieß Penelope.
Genau.
Was ist das?
Das ist das Gleiche wie das, was wir eben besprochen haben, nur technisch ganz anders.
Same, same, but different.
Genau. Das kann man aber einfacher zusammenfassen. Das ist, sagen wir mal, der Unterschied zwischen der Glühbirne und der LED-Beleuchtung, die man heutzutage ja rasant fortschreitend irgendwo sieht in jedem Laden und überall.
Ich weiß nicht mal, was eine LED ist. Ich habe das überall in meiner Wohnung, aber ich habe keine Ahnung, was das ist.
Eine LED ist eine Leuchtdiode.
Ja, das Wort kenne ich auch noch. Aber
ein Halbleiter-Bauelement, das es, sagen wir mal, direkt ermöglicht, sehr energieeffizient elektrische Leistung in Licht umzusetzen. Bei der Glühbirne, da arbeite ich wie mit der Blitzlampe im Laser. Da heizt sich ein Draht und der Draht emittiert Licht in mehr oder weniger allen Farben, am Ende weiß, aber halt auch im Wesentlichen Wärmestrahlung und lauter verschiedene Strahlungen, die ich eigentlich überhaupt nicht haben möchte, wenn ich was beleuchten möchte. Und da geht Energie verloren, da geht sogar eigentlich fast alle Energie verloren. Deswegen ist eine Glühbirne ineffizient, genauso ist eine ist eine Blitzlampe im Laser ineffizient. Mhm. Bei einer Leuchtdiode bin ich A, erstmal im Erzeugungsprozess effizienter und B, erzeuge ich nur das Licht, das ich haben möchte. Mhm. Also ich erzeuge dann nur die Farbe, die ich brauche, um für mein Auge irgendwo was zu sehen.
Wie mache ich das da? Also wie macht die Leuchtdiode das?
Naja, im Wesentlichen liegt das daran, dass ich die elektrische Leistung, den Strom direkt nutze, ganz anschaulich gesprochen, um in einem atomaren Prozess ein Niveau zu bevölkern. Wir nennen ja die verschiedenen, sagen wir mal, Energieschemata, Niveaus, auf denen Elektronen in einem Atom, in einem Verbund, in einem Festkörper sitzen können. Mhm. Und wir hatten vorhin davon gesprochen, dass es angeregte Zustände gibt, Grundzustände gibt. Licht wird emittiert in einem Medium, wenn sich Elektronen im angeregten Zustand befinden und dann wieder emittiert werden. Und die Farbe des Lichts hängt, so wie im Laser zum Beispiel, eben auch ganz massiv davon ab, was für ein Medium ich da habe. Ob ich ein einzelnes Atom habe oder ob ich einen Festkörper habe mit bestimmten Strukturen.
Das heißt, in der Leuchtdiode ist das ist irgendein ein Material?
Genau, das ist ein Halbleiter, der sozusagen den Trick ermöglicht, die Elektronen aus der Steckdose direkt in dem Medium dahin zu bringen,
dass sie hüpfen,
wo sie sich direkt dann durchs Abregen mit Lichtemission abregen können.
Okay.
Ja, das ist ja, also, ich füll sozusagen, wenn ich ein atomares leuchtendes System habe, wirklich ganz vereinfacht gesprochen,
klar,
die Elektronen aus der Steckdose direkt da rein, wo sie dann nur noch einen atomaren Übergang machen müssen und leuchten.
Okay.
Mhm. Ja, während, wenn ich eine Glühbirne habe, dann schicke ich die Elektronen da durch und die reiben sich da überall in den Bildrad, erzeugen einen Haufen Wärme und alle möglichen anderen Verlustprozesse und bei der Gelegenheit auch ein kleines bisschen sichtbares Licht. Mhm. Und das ist das Problem, weil das kleine bisschen ist halt nur ein paar Prozent und der ganze Rest geht halt in Wärme und andere Prozesse. Während in der Halbleiter-Leuchtdiode, da fülle ich halt quasi das System so, dass es nur bei einer Wellenlänge strahlen kann. Mhm. Und das geht einfach viel effizienter und ist eigentlich irgendwo klar, dass wenn ich nur das erzeuge, was ich brauche, dann bin ich effizienter. Gut, die emittieren dann nicht direkt weiß, wie man das haben möchte, sondern halt irgendwelche isolierteren Farben, blau zum Beispiel, und dann brauche ich noch einen Leuchtstoff, der das in weiß konvertiert. Mhm. Aber auch das geht relativ effizient. Aber bei dem Laser, also wir waren bei Penelope.
Also wir blitzen nicht mehr mit einem Draht, sondern wir blitzen mit einer Leuchtdiode.
Penelope ist eine Entwicklung, bei der wir versuchen, aus einem energieineffizienten Laser einen energieeffizienten Laser zu bauen. Genau wie wir von der Glühbirne zur Leuchtdiode wollen. Und letztlich machen wir das auch auf die gleiche Art und Weise.
Dass sie tatsächlich nur noch die 100 Watt brauchen.
Genau. Also ich hatte ja vorhin gesagt, der Laser Draco, mit dem wir arbeiten, als Forschungsinstrument weltführend und state of the art, was Besseres geht momentan nicht. Da muss man halt ganz klar sagen, ich kriege 100 Watt raus und ich stecke 100 Kilowatt rein. Mhm. Und der ganze Rest ist ehrlich gesagt Abwärme der Blitzlampen. Bis auf noch ein paar Kleinigkeiten hier und da. Also Konversionseffizienzen, Transfer von Energie in Licht ist nie eins. Da geht es mal irgendwo um Faktor 50% oder 30%. Aber der Transfer der Blitzlampe, der ist so grottenschlecht. Ja? Ich meine, da bin ich im Promillebereich.
Okay. Oh
Gott. Das ist völlig klar. Da ist riesiges Optimierungspotenzial. Ja. Ja. Ich meine, die Blitzlampe ist eine archaische Technik, die emittiert breitbandig, genau wie die Glühbirne, von Wärme bis UV-Licht alles. Und das Lasermedium pickt sich einen winzigen Bruchteil davon raus. Wenn ich es jetzt schaffe, die Glühlampe, sprich die Blitzlampe, durch eine Diode zu ersetzen, die so abgestimmt ist, dass ich kein weißes Licht erzeuge, mit dem ich gut lesen kann, sondern genau die eine Farbe, die das Lasermedium absorbieren möchte, dann kann ich sagen, okay, auf der einen Seite habe ich eine Technik, die viel effizienter ist als die Glühbirne, nämlich die
Leuchtdiode. Im Grunde jedes einzelne Elektron
hinten
aus der Maschine wieder rauskommt.
Genau. Ja, mit wirklich verblüffend hohen Effizienten von ein paar 10%. Also ich meine, da ist man nicht bei 10 und minus 4 oder so, da ist man wirklich, also nahe bei 1. Und was man da halt schafft, ist jetzt auf der einen Seite das energieeffiziente die energieeffiziente Technik einzusetzen, um das Licht zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig im nächsten Schritt auch nochmal massiv energieeffizienter zu werden, weil ich die Diode so abstimme, dass sie genau da Licht aussendet, wo das nächste Element absorbiert. Das heißt, nicht nur erzeuge ich das Licht effizient, sondern ich absorbiere es auch hinten nochmal effizient. Das heißt, ich gewinne in beiden Schritten eigentlich den gleichen Faktor.
Funktioniert das schon?
Das funktioniert auf kleinem Maßstab super gut.
Also sie kriegen tatsächlich die Leuchtdiode so kurz geblitzt, sozusagen.
Nee, das funktioniert eben gerade nicht.
Das ist das Problem.
Das ist das zentrale Problem.
Ja.
Ich kann momentan nicht so viel Energie in einer kurzen Zeit aus einer Leuchtdiode rausholen, wie ich sie zum Beispiel aus einer Blitzlampe oder gar aus einem Blitzlampenlaser rausholen kann. Da geht dann einfach die Leuchtdiode kaputt. Das ist das Problem. Es gibt auf der anderen Seite aber über Leuchtdioden oder über Diodenlaser, sage ich jetzt mal lieber, gepumpte Laser, die extrem energieeffizient arbeiten und die in der Industrie massiv eingesetzt werden für Schweißarbeiten, Schneidarbeiten, was weiß ich. Es ist eine absolut etablierte Routinetechnik
inzwischen. Aber da sind die Pulse länger.
Genau, die arbeiten im Wesentlichen kontinuierlich.
Ah, okay.
Oder mit, sagen wir mal, ja, Pulsdauern nah an kontinuierlich, jedenfalls keinen Pulsdauern, die dazu führen, dass sich die Feldstärken so signifikant erhöhen, wie wir das brauchen. Und das ist das, was wir hier jetzt sozusagen wirklich mit Penelope, will es nicht sagen zum ersten Mal, aber führend mitentwickeln wollen. Es gibt ein vergleichbares System an der Uni Jena, das der wissenschaftliche Direktor unseres Zentrums hier, bevor er hier nach Dresden kam, dort aufgebaut hat und das jetzt weiterentwickelt wurde von den Teams, die dort verblieben sind und wirklich gut läuft. Wir versuchen das hier, sagen wir mal, auf die nächste Stufe zu heben, nochmal größer zu bauen, die Technologieschritte, die in Jena entwickelt wurden, sind weiterzuentwickeln, eben in eine Laser-Gesamtarchitektur, in eine Gesamtgröße, mit denen wir dann nachher Feldstärken generieren wollen und Lichtintensitäten generieren wollen, die uns halt wieder erlauben, diese Beschleuniger zu bauen. Das ist eigentlich, das ist das Konzept dahinter.
Ist es theoretisch möglich, die Leuchtdiode so kurz blitzen zu lassen wie den Blitz, also wie die Blitzlampe?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das einfach das Material thermisch nicht verträgt. Also es ist, ich meine, es gibt auch da wieder keinen echten physikalischen Prozess, der das verbietet. Es gibt nur einfach keine praktische Möglichkeit, die Wärme rauszukriegen. Man kann einfach das Element nicht gut genug kühlen, um einen so hohen Strom, den man da durchschicken müsste, wirklich vernünftig irgendwo zu
beherrschen. Aber wie gleichen Sie dann das Problem wieder aus? Weil Sie wollen ja hinten wieder einen ordentlichen
Beschleuniger haben. Wir gleichen das Problem dadurch aus, dass wir, wenn die Pulse etwas länger sind, ein Verstärkungsmedium nutzen müssen in dem Laser, das ein bisschen besser speichert. Momentan in dem, sage ich mal, wissenschaftlichen Projekt bei Draco verwenden wir dieses Medium Titan-Saphir. Das hat sehr kurze Speicherzeiten. Deswegen brauche ich sehr, sehr viel, sehr helles Licht, um das System quasi aufzuladen. Nachher hat es aber den Vorteil, dass das Entladen noch total einfach ist. Praktisch gesprochen heißt das, ich muss mein Licht durch so ein Kristall, durch so ein Medium durchschicken, um es zu verstärken. Und bei einem Titan-Saphir-Laser muss ich das ungefähr dreimal tun. Und dann habe ich das Maximum, oder viermal, dann habe ich das Maximum an Energie rausgezogen, das ich rausziehen kann. Also das ist ein ganz, ganz einfaches Ding. Je schneller ich die Energie reinbuttern muss in das System, desto schneller kann ich sie auch wieder rausholen. Aber ich brauche dann, weil das System die Energie auch nicht lange speichert, eine sehr helle Quelle. Wenn ich eine Quelle habe, die ein bisschen weniger hell ist, wie die Leuchtdiode oder die Diodenlaser in dem Fall, dann muss ich ein System aufladen, das besser speichern kann, und ich lade es langsamer auf. Und da gibt es dann nun mal leider keinen Weg drumherum. Das setzt die Physik so fest, dann kriege ich die Energie auch nur langsam wieder raus. Und da ist genau unser Problem. Es ist zwar ein elegantes Verfahren, das sehr energieeffizient ist, aber der technische Aufwand, um die Energie hinten wieder rauszuholen, der wird viel größer. Banal gesprochen kann man sich das so vorstellen, dadurch, wo ich in dem Titan-Saphir-Laser dreimal mit dem Strahl durch den Kristall laufen muss, muss ich jetzt bei Penelope, bei dem diodengepumpten Laser, Größenordnung 16 Mal durchlaufen. Oder ein paar Mal mehr oder ein paar Mal weniger, aber irgendwo so 5 Mal mehr mindestens. Und das ist ein echtes Engineering-Problem, ganz banal. Weil ich habe eine gewisse Größe, die ich brauche. Ich muss außenrum diskrete Optik bauen mit richtigen, echten Spiegeln. Die richtigen, echten Spiegel, die können 20 cm Durchmesser haben. Und das heißt, ich muss eine Geometrie finden, in der ich um ein Medium rum halt auch mal 12 oder 16, 20 cm große Spiegel positionieren kann. Und dann ist es relativ offensichtlich, dass das ziemlich raumfüllend wird.
Ja.
Also so ein Verstärkermodul, wie wir es momentan planen bei Penelope, das wird letztlich so aussehen, dass man so, ich sag mal, klassische Kutschenwagenradgröße hat, auf der außen auf dem Rad lauter Spiegel sitzen, von denen 4 Stück, aufgebaut in einer Vakuumkammer, die vielleicht 2x2 Meter Kantenlänge und 10 Meter Länge hat. Da stehen dann diese Räder mit den Spiegeln und zwischen den einzelnen Spiegeln der Räder wird das Licht immer hin und her reflektiert und bei jedem zweiten Mal hin und her läuft es einmal durch den Verstärkerkristall und ganz am Ende kommt man wieder raus. Das heißt, man hat effektiv eine zimmergroße Vakuumkammer mit diesen wagenrädergroßen Spiegelmounts. ist ein riesiger Aufwand.
Weil auch überhaupt erstmal so ein großes Vakuum.
Das ist
ja für Sie, aber ich bin ja schon in der Anwendung.
Ja, das ist aber nicht so schlimm, weil das ist letztlich eine Box, ja. Ich meine, das ist eine berühmte Blackbox. Ja. Ich habe eine Kiste, da ist Vakuum drin und einen Haufen Optik, die stelle ich irgendwo hin. Ja. Fertig. Ich meine, da braucht man nicht wirklich wissen, was drin ist,
bis zu
einem gewissen Punkt. Also das kann man ganz klar
vereinfachen. Das ist wie das magische Förderband in der Kantine.
Genau, so etwa. Das steht aber immer, das wollen wir nicht haben.
Eben hat es funktioniert.
Aber so muss man das sehen. Ja. Ich meine, es ist letztlich ein Kasten und in dem Kasten passiert was. Solange der mit vernünftiger Qualitätskontrolle stabil betrieben wird, muss derjenige, der ihn betreibt, nicht wissen, was in dem Kasten drin ist. Wenn Sie einen Industrielaser haben, mit dem irgendwie Autobleche verschweißt werden, ist auch nur eine Box.
Ich weiß auch nicht, wie mein Laserpointer funktioniert, von daher
ist es... Naja, aber das ist, ob die Größe, solange es funktioniert, ist die Größe letztlich egal.
Ja.
Aber für uns zunächst mal, für die Entwicklung, ist es natürlich ein zentrales Problem und wir müssen uns halt überlegen, wie können wir so eine Struktur effizient betreiben, effizient bauen, eben dafür sorgen, dass derjenige, der sie nachher einsetzt, nur eine Blackbox vor sich hat und nicht wissen muss, was drin ist. Und das ist da der Punkt. Also es geht wirklich, da geht es wirklich um Materialentwicklung, um Konstruktion, um Ingenieurskunst. Das ist ein Projekt, das wenig Grundlagenphysik und Grundlagenverständnis mit sich bringt, aber halt wirklich apparativ extrem anspruchsvoll ist. Und das sind halt wirklich die zwei Seiten, die man auch in so einem Institut und in so einer Gruppe dann mit verschiedenen Teams bearbeitet. Und das macht es ja auch spannend. Mhm. Auf der einen Seite haben wir die Grundlagenforschung. Wir studieren wirklich die elementare Wechselwirkung der Strahlen mit Materie, überlegen, wie wir damit Beschleuniger bauen können, wie wir die in die Klinik bringen können. Und auf der anderen Seite haben wir das echte ingenieurstechnische Optikproblem vorher. Wie können wir diesen Laser überhaupt realisieren?
Wie sind Sie eigentlich zum Laser gekommen? Weil ein Freund von mir, der macht tatsächlich so Lasershow-Gedöns und sowas.
Ja, war auch nicht schlecht.
Also
das haben wir auch schon mal gemacht.
Ach was.
Aber das war ein langer Weg. Ich meine, ich habe ursprünglich mal in Heidelberg studiert und dort auch Doktorarbeit gemacht und bin per Zufall eigentlich, wie das wahrscheinlich fast jedem so geht, der eine Doktorarbeit irgendwann anfängt oder eine Diplomarbeit, in einer Gruppe gelandet, in der damals die Wechselwirkung von Laserlicht mit Teilchenbeschleunigern angeschaut wurde. Also was wir damals untersucht haben, war zum einen, haben wir die Eigenschaft der gespeicherten Teilchen, der gespeicherten Ionen spektroskopisch untersucht. Zum anderen haben wir frühe, nennt man heutzutage Quantenoptik-Experimente gemacht, indem wir die Geschwindigkeitsverteilung der beschleunigten Strahlen verändern wollten durch Licht. Das heißt, wir haben einen Laser auf den Ionenstrahl geschossen. Mhm. Und wir nennen das dann, oder man nennt das allgemein dann, wir haben den Strahl gekühlt. Das heißt, wir haben durch den selektiven Einsatz des Lasers, durch die selektive Wechselwirkung mit einzelnen Ionen in dem Strahl, haben wir dafür gesorgt, dass sich die Geschwindigkeitsverteilung in dem Strahl verändert. Und am Ende möchte man erreichen, dass sich alle mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen. Mhm. Wenn man das für ruhende Ensembles macht, in der Quantenoptik, in der Falle, man kann ja Atome in eine Falle stecken, dann kann man die so weit runterkühlen, dass sie sich gar nicht mehr bewegen, klassisch, oder fast gar nicht mehr. Mhm. In dem Beschleuniger ist das was anderes, dann möchte ich die Teilchen ja nicht anhalten. Also die Temperatur ist sehr relativ. Temperatur heißt dann Geschwindigkeitsunschärfe in einem extrem schnell bewegten System.
Ja.
Also die sind alle unterwegs, keine Frage. Die haben hohe Energie und das will man auch so haben.
Hence the name.
Man möchte aber, dass sie alle exakt gleich schnell unterwegs sind. Und das nennen wir dann Kühlen. Mhm. Also wir reduzieren quasi die Unschärfe in der Geschwindigkeit, die Breite der Verteilung, bis zu dem Punkt, wo sie alle genau gleich schnell unterwegs sind. Das war mein Einstiegsthema, sage ich mal. Auch in dieses, sagen wir mal, eigentlich ganz unterhaltsame Wechselspiel zwischen Beschleunigertechnologie, Grundlagenforschung und Laserentwicklung. Und dann hat sich das, sagen wir mal, so weiterentwickelt. Ich hab dann in München für viele Jahre eben weiter diese Experimente gemacht, bei denen wir verschiedene Teilchen mit Licht manipuliert haben, in Fallen, in Speicherringen, in Beschleunigern. Wir haben da lustige Phänomene beobachtet, indem man zum Beispiel Strahlen so weit kühlen konnte, dass sie kristallisiert sind. Das heißt, dass die Teilchen keine Chance mehr hatten, sich in dem Beschleuniger zu überholen. Und dann wie in einer Art Festkörperkristall angefangen haben, sich anzuordnen in ganz regelmäßige Strukturen.
Aber trotzdem noch
ganz schnell unterwegs waren, genau.
Cool.
Ja, das war wirklich eine spannende Zeit. Haben wir viele lustige Sachen gemacht. Und parallel dazu, das war so vor gut 15 Jahren, kam diese Entwicklung auf, immer höhere Intensitäten zur Verfügung stellen zu können. Und da war mein Zugang eigentlich auch wieder ganz zufällig in das Feld. Das lief nämlich so, dass ich in München an einem Institut gearbeitet habe zu der Zeit, in der wir diese Fallen betrieben haben, Speicherringprobleme bearbeitet haben und eben Laser zur Kühlung in einer Gruppe, die sich mit Beschleunigerphysik und Kernphysik beschäftigt hat. Im Nachbarinstitut, am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, da wurde einer der ersten deutschen Hochintensitätslaser gebaut. Im Rückblick, das, was damals Hochintensität war, das ist heute das, womit wir unsere Systeme füttern.
Okay.
Und die Klasse, mit der wir, sag ich mal, Studenten im Praktikum trainieren.
Gibt es da auch so Entwicklungen wie beim Computer, was weiß ich, alle ja, so und so viele Monate verdoppelt sich?
Genau, klar. Ja, Monate sind dann eher Jahre, okay. Aber ich sag mal, ja klar, das ist genau so. Ja. Das, womit man vor 15 Jahren Spitzenforschung gemacht hat, das nennt sich heute fortgeschrittenen Praktikum im Studium.
Okay.
Ja. Und so entwickelt sich das. Und klar, aber damals war das neu, brandneu. Genau diese Techniken, die wir vorhin besprochen hatten, dass ich den Strahl nach Farben sortiere, in die Länge ziehe und all das, war damals ein ganz heißes Eisen und die ersten Laser in der Art wurden gebaut und auch kommerziell vertrieben. Und dann hat man ganz schnell festgestellt, auch damals schon, dass man damit ja radioaktive Probleme generieren kann. Wenn ich den Strahl irgendwo draufschieße, beschleunige ich Teilchen. Beschleunigte Teilchen sind letztlich eine Form von Radioaktivität, wenn man möchte, Strahlung. Das heißt, ich muss damit umgehen können. Und ich brauche auf einmal Know-how, wie ich das detektieren kann. Und die Laser standen damals in einem Institut, das ein reines Optikinstitut war. Da war die Erfahrung im Bereich, wie baue ich einen kernphysikalischen Detektor, nicht furchtbar ausgeprägt. Und was lag da nahe? Es war klar, man geht über die Straße, man fragt in der Kernphysik, habt ihr nicht mal Lust, damit rüberzukommen? Wir machen da gerade ganz coole Sachen.
Wir machen gar ganz coole Sachen, aber alle Leute kriegen ein drittes Ohr.
Naja, ganz so schlimm war es ja nicht. Meine Sicherheitsmessgeräte gab es damals auch schon, aber die Spektroskopie, die war noch nicht so einfach, sage ich es mal lieber so. Also, wir haben da keinen umgebracht damals, es ist auch niemand zu Schaden gekommen. Aber es war Neuland und es war schon spannend. Es war auch spannend, mit den Behörden damals zusammen die Sicherheitskonzepte zu entwickeln, weil so ein System in der kurzen Zeit viele Teilchen beschleunigen kann, was man mit normalen Detektoren, die normalerweise über eine Sekunde mitteln, dann gar nicht mehr messen kann. Also ich sage es mal ganz banal, Sie kennen so ein System wie einen Geigerzähler. Wenn es irgendwo radioaktive Strahlung hat, dann knistert der so über einen Lautsprecher. Wenn ich Strahlung mit einem 10-Hertz-Laser erzeuge, also ein Laser, der 10 Mal pro Sekunde feuert, und ich halte einen Geigerzähler in die Nähe, also dann macht es 10 Mal pro Sekunde Klick.
Ja.
Aber der weiß nicht, ob da ein Teilchen ankam oder eine Million. Und das war auch was wir zunächst mal dann aus unserer eigenen Sicherheit heraus und mit den Behörden gemeinsam entwickeln konnten, wie macht man überhaupt Strahlenschutz an so einer Anlage? Sprich, wie sichere ich, dass die Detektoren, die ich normalerweise verwende, um eine kontinuierliche Strahlungsquelle zu charakterisieren, auch mit so einer gepulsten Strahlungsquelle funktionieren? Und das war nicht einfach.
Aber letztendlich hat es halt dazu geführt, dass sie auch super Detektoren gekriegt haben.
Ja, klar, also aber im Grunde so ein Win-Win halt. Die Entwicklung war ganz klar. Die Frage kam damals aus dem reinen Laser-Grundlagenforschungsbereich. In Richtung Kernphysik. Wie kann man da zusammenarbeiten? Und da war es natürlich total naheliegend, dass die Leute, so wie ich damals zufällig, die sowieso schon in beiden Feldern einen Fuß hatten, gesagt haben, klasse, da bin ich dabei. Ja. Und so bin ich da reingerutscht. Über die Kernphysik, über meine Erfahrung mit Lasern in der Kernphysik, in diesem Bereich der Hochenergie- oder Hochleistungslaser. Und das hat sich dann nach der Zeit in München hier natürlich nochmal ganz anders weiterentwickelt, als ich hier dann die Chance hatte, die ganze Gruppe aufzubauen mit diesen Lasern, die momentan eben zu den stärksten in Europa überhaupt gehören.
Habe ich noch irgendein Akronym vergessen? Ja, ne? Ich hatte noch eins.
HIBEF.
HIBEF.
HIBEF. HIBEF ist das Lieblingsthema meines Kollegen hier von Tom Cowan.
Oh.
Aber ich bin auch tief involviert. Das geht jetzt nochmal einen Schritt weiter. HIBEF ist eigentlich eine ähnliche Situation, wie ich sie vor 15 Jahren in München erlebt hatte. Wo man gesagt hat, die ersten Hochleistungslaser kommen auf. Wo gibt es das Know-how in den Nachbarinstituten, mit denen wir die charakterisieren können? Momentan ist es so, die ersten freien Elektronenlaser im wirklich harten Röntgenbereich stehen vor der Tür. HIBEF ist ein Projekt, das steht für Helmholtz International Beamline for Extreme Fields. Ist ein Projekt, das wird aufgebaut an dem freien Elektronenlaser, dem europäischen X-FEL in Hamburg, am DESI oder in der Nachbarschaft des DESI. Das ist die erste europäische Anlage, die wirklich kohärente, harte Röntgenstrahlung mit einem freien Elektronenlaser zur Verfügung stellen kann.
Kohärent?
Na, kohärent ist das, was wir die ganze Zeit immer schon so umschrieben hatten. Photonen in einem Laser, Licht in einem Laser ist kohärent. Das heißt einfach nur, alle Lichtwellen schwingen in einer Phase gleichzeitig auf und ab. Das hat dann zur Eigenschaft oder führt dazu, dass man mit dem Licht Experimente machen kann, die zum Beispiel Wellenbeugung voraussetzen. Das ist einzigartig, nicht nur einzigartig, weil die Röntgenquelle zum ersten Mal kohärent ist. Also ich alle Beugungseffekte, alle bekannten, sagen wir mal, Techniken aus der Optik in den Röntgenbereich übertragen kann. Es ist zum anderen auch deswegen interessant, weil die Quelle unvorstellbar viel mehr Röntgenlicht produziert als jede bisher bekannte Röntgenquelle. Und ich deswegen so viel Licht zur Verfügung habe, dass ich diese Diagnosetechniken nicht nur erstmalig einsetzen kann, sondern hoffentlich auch in einem einzelnen Lichtblitz. Bisher funktionieren viele Experimente so, dass man eine Probe lang beleuchtet, die Probe idealerweise intakt bleibt und ich über viele, viele Beleuchtungszyklen mittle, bis ich die Information bekommen habe, die ich haben möchte.
Also tief einatmen, nicht mehr atmen.
So das, etwa, ne? Ja, genau. Ja gut, ich meine, das ist die klassische, klassische Synchrotron-Strahlungsquellen-Thematik, wo kristalline Makromoleküle untersucht werden auf ihre Struktur hin, wo die Biologie, die Medizinforschung, die Radiopharmazie oder die Pharmazie allgemein, alle Bereiche, in denen es um die Strukturerkennung von großen Molekülen geht, zu Synchrotron-Strahlungsquellen laufen, um eben genau solche Strukturuntersuchungen zu machen. Am freien Elektronenlaser, da ist der Traum, dass das in einem Puls geht und dass das mit einer ganz anderen Zeitauflösung geht.
Also, dass ich praktisch ein 3D-Foto mit Röntgenstrahlung...
Genau, ich kann ein 3D... Idealerweise mache ich ein 3D-Foto mit Röntgenstrahlung in einem Klick. Und das ist noch ein Traum. Das wird man sehen, wie weit man kommt. Gibt schon coole Sachen in die Richtung. Aber das ist jetzt mal nicht das, was uns primär beschäftigt. Was uns interessiert und was die Kernaussage von HiBiF nachher ist, ist die Kombination von den höchsten Feldstärken, die man heutzutage im Labor erzielen kann, und das ist eben genau das, was wir hier mit den Hochleistungslasern mit Draco und Penelope machen, mit der brillantesten, hellsten, besten Quelle an Licht und damit eben dem Röntgenlaser, die wir zur Verfügung haben. So ein Röntgenlaser ist geeignet, kleinste Strukturen aufzulösen, weil die Wellenlänge kurz ist, tief in Materie einzudringen, auch weil die Wellenlänge kurz ist und gleichzeitig auch viele Photonen da sind, viel Licht da ist in einem Punkt und gleichzeitig auch noch die gleiche Zeitauflösung hat wie so ein Ultrakurzpulslaser, nämlich nur wenige Femtosekunden. Das heißt, wir können mit unerreichter Auflösung, mit ungeeichter Tiefe und mit unerreichter zeitlicher Auflösung Prozesse anschauen, die wir mit den Hochleistungslasern generieren können, die nirgendwo sonst untersuchbar sind. Wenn man jetzt ganz tief in die Grundlagenforschung reinschaut, haben wir ein ganz großes Problem mit den Lasern. Wir schießen mit dem Laser irgendwo drauf. Ich habe ja schon gesagt, wir bündeln unvorstellbare Energiemengen für ganz kurze Zeit in ein paar Kubikmikrometern. Da können wir nicht reinschauen. Das ist so unvorstellbar hell. Gibt es keinen Detektor, der mit dieser Gesamtheit an Informationen, die da drin steckt, auch nur irgendwie zurechtkommen könnte. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir warten, bis das expandiert, bis irgendwas rauskommt. Ja. Wenn wir Teilchen beschleunigen wollen, dann messen wir nachher hinten den Teilchenstrahl, der rauskommt. Den können wir charakterisieren. Aber dann wissen wir noch lange nicht, was da drin passiert ist. Wir wissen, was wir vorne reingeschossen haben. Wir wissen, was hinten rauskommt. Uns fehlt die Information, was innen drin passiert. Da kann man mit verschiedenen Techniken natürlich anfangen, besser zu werden.
Ja, aber man kann bestimmte Dinge sicherlich ableiten oder so.
Ja, klar. Ja, aber ableiten tun wir über Modelle. Und das ist genau der Punkt. Ich meine, wir haben analytische Modelle, sprich, wir schreiben uns Formeln auf und überlegen, was wir da vielleicht mit machen können. Und dann haben wir Computermodelle. Ja. Auch hier im Haus ganz stark, aber Computermodelle sind einfach immer unvollständig. Ich meine, ich kann nicht vollständig sein, es geht nicht. Ja? Es ist nicht nur ein Fehler drin, ich schaffe es auch selbst mit den größten Hochleistungsrechnern, die es momentan gibt auf der Welt, schaffe ich es nicht, selbst wenn ich die tagelang nur für mich rechnen lasse, auch nur einen einzelnen solchen Puls in der Materie vollständig zu beschreiben. Das ist immer noch viel zu komplex. Man kommt zwar schon ziemlich weit, aber schon gar nicht erlaubt es einem dann, systematische Studien zu machen. Ich schaffe es vielleicht mit 24 Stunden Rechenzeit auf den größten Rechnerkomplexen, die es überhaupt gibt weltweit, einen einzelnen Puls mit einer ausgewählten Charakteristik zu simulieren. Aber ich möchte eigentlich, um zu verstehen, was passiert, Parameter variieren.
Immer mal
ganz viele Parameter. Ja, am liebsten würde ich das 100-mal machen oder 1000-mal. Naja, dann bin ich auch schon bei 3 Jahren Messzeit auf dem Rechner, auf dem ich mit viel Glück einen Tag bekomme.
Und dann beschweren sich die Meteorologen, weil
das funktioniert ja sowieso nicht, als die Vorhersage. Aber das ist ungefähr das Problem. Ja? Und was wir halt hoffen, ist, dass uns der freie Elektronenlaser in Hamburg wirklich einen zweiten Schlüssel bietet, mit dem wir die Rechnungen, die Simulationen in der Wechselwirkungszone validieren können. Weil bisher ist es immer so, wenn ich testen möchte, was da drin passiert, muss ich mit irgendeiner Probe reinleuchten, was auch immer. Aber das Ganze ist so hell, dass es im Zweifelsfall von sich aus viel mehr von den Teilchen der Probe, die ich verwendet habe, ob es jetzt Licht oder Elektronen oder irgendwas anderes ist, mal ganz, ganz egal, es wird im Zweifelsfall mehr da innen emittiert, als ich vorher zum Proben reingeschickt habe. Und dann kann ich meine Probe nicht mehr identifizieren. Mhm. Und der freie Elektronenlaser, der gibt einem jetzt die Möglichkeit, einen Probestrahl zur Verfügung zu haben, der außerhalb dieses Bereichs liegt und mit dem ich wirklich reinleuchten kann. Das heißt, ich kann im Prinzip einen Festkörper, eine Folie bestrahlen mit den höchsten Lichtintensitäten, die man erzeugen kann, und kann gleichzeitig unabhängig mit dem Röntgenlaser reinschauen, was innen drin während der Zeit passiert. Und das geht mit nichts anderem bisher. Und da hoffen wir uns halt wirklich genau das zu sehen oder zumindest Signaturen davon zu sehen, was die Computermodelle für diese Wechselwirkungsumgebung beschreiben. Und das wäre nochmal eine ganz andere Stufe, eine ganz andere Art und Weise, wirklich Verständnis dafür zu bekommen, was da eigentlich passiert. Und deswegen engagieren wir uns halt schon wieder, sag ich mal, in einem Großprojekt, in dem es darum geht, eine große Anlage einer anderen großen Anlage aufzubauen. Wir haben hier 5 Jahre gebraucht, um jetzt den, gute 5 Jahre gebraucht, um eigentlich jetzt seit wenigen Wochen, würde man sagen, den leistungsstärksten Kurzpulslaser Europas zu betreiben, im Experiment. Und das ist immer ein großer Schritt. Bauen ist das eine, in einem Experiment zu betreiben, dauert doppelt so lang.
Wäre das eigentlich nicht schlau, Desi würde hier bauen oder Sie am Desi, dass der ganze Kram an einem
machen wir ja.
Platz?
Das ist ja das, was wir machen.
Ach so.
Also ich sag mal, Desi hierher zu bauen ist schwierig. Das hat der kritische sächsische Steuerzahler auch schon angemahnt. Warum denn hier schon wieder Steuergelder, unser Know-how, nach Hamburg gehen?
Ja.
Man könnte auch einfach das Zeug aus Hamburg hierher holen.
Da sagen
da muss man aber fairerweise sagen, okay, die Hamburger Anlage ist, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, doch einige Kilometer lang und erfordert eine gewisse Infrastruktur.
Ja.
Während der Laser, der passt ja glücklicherweise doch in eine Turnhalle oder zumindest, sagen wir mal, in ein Gebäude mit 100 Quadratmetern. Und es ist doch deutlich leichter, einen 100 Quadratmeter Komplex an einen Kilometer langen Komplex
das heißt,
zu bauen.
Das heißt, Sie haben sich jetzt Laserzeit am XFL gemietet?
Na, was wir gesagt haben, ist, wir haben gesagt, wir nutzen einen Teil der vorgesehenen Infrastruktur in Hamburg. Und einen Teil kann man deswegen leicht nutzen, weil dieser freie Elektronenlaser nicht einen Strahl abliefert, sondern mehrere Strahlen an verschiedenen Messplätzen. Und die Messplätze sind, sagen wir mal, wirklich räumlich klar voneinander getrennt. Mhm. Also das sind wirklich ja, wie einzelne Häuser, die nebeneinander stehen, kann man sich das vorstellen. Wir haben jetzt quasi ein Haus gemietet, sage ich mal, was auch gewünscht ist in der Form, weil XFL ist ein komplexes Gebilde von der Zugangsstruktur. Es wird die Anlage gebaut, es wird aber gleichzeitig sozusagen versucht, Kollaborationen zu finden, internationale Kollaborationen, die dann quasi diese Häuser einrichten.
Ah, okay.
Ja. Ja. XFL stellt die Anlage, stellt den freien Elektronenlaser und die leeren Häuser.
Mhm.
Und dann wird sozusagen geschaut, welche wissenschaftliche Community, welche Gruppe an Spezialisten, an interessierten Spezialisten rüstet das Haus aus.
Mhm.
Mit genau den Anlagen, die man möchte, die man haben möchte, aber unter der Bedingung, dass der Zugang frei sein muss.
Okay.
Also man richtet quasi das Haus so ein, wie man es haben möchte und muss die Tür offen lassen. Es ist eine Nutzereinrichtung, genau wie unsere Elbe hier auch. Mhm. Jeder Interessierte, der dort nachher experimentieren möchte, ist gleichberechtigt und zwar genauso gleichberechtigt wie die, die es eingerichtet haben und kann dann über ein kompetitives Antragsverfahren seine Ideen präsentieren und wer die beste Idee hat, der darf dann die Zeit nutzen.
Aber irgendwas müssen Sie ja davon haben, dass Sie das einrichten. Haben Sie dann irgendwie die ersten drei Monate dürfen Sie alleine da?
Ja, man hat ein gewisses Vorkaufsrecht, das ist klar. Okay. Aber das erschöpft sich relativ schnell. Also wenn man jetzt nur darüber gehen würde, wie viel Vorkaufsrecht kriegt man, dann muss ich sagen, wäre das ein ziemlich riskantes Geschäft.
Okay.
Man versucht natürlich auch dadurch, sagen wir mal, die Wissenschaftsgemeinschaft zu prägen. Und eine gewisse Führungsrolle inhaltlich zu übernehmen. Und dadurch, dass man der Erste ist, dadurch, dass man die Chance hat, es zu designen, es aufzubauen, hofft man natürlich auch derjenige zu sein, der in gewisser Weise involviert ist, einfach in der Ideenbildung, in der Art, wie so eine Anlage dann genutzt ist. Und man kriegt das nicht für nichts, ja, das ist klar. Ich meine, wir fangen an, die Anlage aufzubauen. Wir sind von Tag 0 an dabei und wir müssen natürlich kompetitiv dranbleiben.
Und wann geht's in Betrieb?
Wir hoffen sowas wie Anfang 2018 und das wird schrittweise in Betrieb gehen, das ist klar. Das ist wie mit jedem Großgerät, man fängt klein an, man testet, man hat einfache Testexperimente, an denen man lernen möchte, wie alles funktioniert, wie die Diagnostik funktioniert und wird Schritt für Schritt komplizierter. Also Ende 2017 sollte der Röntgenlaser auf jeden Fall schon zur Verfügung stehen für Testbetriebe. Messungen. Und wir werden das Jahr 2018 dann nutzen, um zwei große Laseranlagen auch gemeinsam mit Industriepartnern dann dort aufzubauen. Es wird im Wesentlichen getragen finanziell von der Helmholtz-Gemeinschaft und von einigen anderen, sagen wir mal, kollaborierenden Nationen. Mhm. Ist im Wesentlichen momentan finanziert über Deutschland und eine sehr starke englische Beteiligung. Und auf die Art und Weise hofft man uns momentan natürlich noch mehr verschiedene Player ins Boot zu kriegen. Wir sind stark mit amerikanischen Gruppen, mit asiatischen Gruppen am Verhandeln, um eben eine breitere Plattform für diese Hauseinrichtung, sage ich mal, zu bekommen, weil alles möchte man ja dann doch nicht selber machen. Ja, und da hoffen wir, dass das, sagen wir mal, wirklich die nächste Generation an Experimenten ermöglicht, Grundlagenverständnis dafür zu gewinnen, zu schauen, was passiert wirklich im Kern dieser so extrem heißen Materie. Und wenn wir das gelernt haben, dann können wir das auch wieder rücktransferieren hier an unsere Anlage, können das wieder rücktransformieren darauf, dass wir dann vielleicht ein besseres mikroskopisches Verständnis für die Beschleuniger haben und darüber natürlich dann auch wieder die Anwendungen wie in der Krebstherapie und so weiter besser vorbereiten können.
Wird das dann auch wieder 10 Jahre dauern oder rechnen Sie mit einem kürzeren Zeitraum?
Also ich denke mal an so eine Anlage wie im X-Fell, HiBeV jetzt, da sind das immer zwei Zeitskalen. Man baut so eine Anlage neu. Mhm. Und man betritt mit dem ersten, was man probiert, Neuland.
Ist immer ein Prototyp.
Klar, aber auch die ersten Experimente sind immer Neuland. Mhm. Egal, was da rauskommt, das ist immer neu, das ist immer interessant. Man betritt auf jeden Fall, sagen wir mal, da dann Parameterbereiche, in denen vorher noch keiner war. Insofern wird das sehr schnell sicher spektakuläre Ergebnisse abliefern. Danach wird es dann immer schwieriger.
Ja.
Weil dann muss man wirklich, ich meine, das erste Experiment an einer neuen Anlage zu machen, ist in der Regel ist nicht einfach. Aber da ist es nicht so schlimm, wenn ich es nur halb verstehe. Ja. Da reicht es einfach, dass es so neu ist, dass ich einen ganz neuen Mechanismus zeigen kann, eine ganz neue Diagnosetechnik gesehen habe, in Bereiche vorstoßen konnte, die ich bisher, sagen wir mal, noch nie erreicht habe. Die nächsten Schritte sind dann, diese Bereiche wirklich differenziert auszuloten. Und je differenzierter das
auch zu reproduzieren.
Genau, je differenzierter man da reingeht, desto mühsamer wird es letztlich. Ja. Das ist klar, der Schritt ist auch notwendig und der ist ganz natürlich. Aber es ist ganz klar, an so einer Anlage sind die ersten 1-2 Jahre sind immer super spannend. Danach bleibt es hoffentlich spannend, aber ich sag mal, es erfordert mehr Geduld.
Es gibt doch jetzt nicht irgendwie so einen definierten Punkt, wo Sie sagen, so und 2025, da werden wir dann das endgültige Ergebnis haben, sondern es ist eigentlich schrittweise sich ranarbeiten und dann verfeinern Sie hier wieder was und messen da wieder nach und hin. Und
okay. Ja, also für uns auf jeden Fall.
Das heißt, das ist ein Jahrzehntprojekt im Grunde dann auch.
Naja, typischerweise, ich meine, sind solche Anlagen, jetzt keine falschen Zahlen nennen, die sicher, sagen wir mal, nicht verbrieft sind, aber so Anlagen laufen 20 Jahre irgendwo in der Größenordnung. Das ist auch so die typische Lebensdauer der Komponenten, die man da einbringt, 10 bis 20 Jahre. Und danach muss man dann schauen, ob man eine Anlage weiter ausbaut, ob man sie weiterentwickelt oder ob man einfach auch einen nächsten Schritt geht und eine Anlage irgendwann wieder schließt und einfach die nächste Generation baut. Das sind Entscheidungen, die kann man schlecht.
Wie sähe die nächste Generation aus?
Keine Ahnung, das ist schwer zu sagen. Ich meine, wir sind ja noch nicht mal bei der laufenden Generation angekommen. Das kann man zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Also wenn Sie mich vor 15 Jahren gefragt hätten, ob man so eine Anlage wie den europäischen X-Fell heute, sagen wir mal, kurz vor der Realisierung hat, dann hätte ich wahrscheinlich die Stirn gerunzelt und gefragt, ob Sie an Science Fiction glauben. Aber
ja,
häufig gehen Dinge ja gut.
Dann treffen wir uns in 15 Jahren wieder.
Genau, kein Problem.
Und bis dahin danke ich Ihnen, Ulrich Schramm.
Ja, danke. Dankeschön.